Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der Grand Prix von Mexiko liegt hinter uns und es gibt doch einiges zu besprechen und das tue ich heute nicht alleine. Mein Name ist Dennis Lewandowski. Nein, an meiner Seite mein Taco voll mit Liebe und Glück, Kevin Scheuren.
Arriba! 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 Hi Dennis, grüßt euch alle.
Hallo Kevin.
Ich bin wieder verschreckt. Die ersten schon wieder, haben schon wieder ausgemacht. Ich habe schon wieder einen negativen Kommentar geschrieben. Ja, kann man nur so schreien am Anfang. Ja, das war zuständig bei Sky.
Ja, aber jetzt, das Gute ist, jetzt sind wir alle wach und bereit, über den Grand Prix von Mexiko zu sprechen, Kevin. Meine erste Frage, bevor wir gleich natürlich, wie traditionell immer, zu den Gewinnern und Verlierern dieses Wochenendes kommen. Eine Sache ist mir gestern aufgefallen, die hat mich wirklich gestern extrem belastet. Und wir haben auch im Watch Together auf unserem Starting Grid Discord drüber gesprochen. Kevin, wie fandest du die Regie gestern? Ich habe ja geunkt, die Monaco-Regie von damals, die hat nochmal einen Ehrenlauf bekommen und durfte in Mexiko ran. Einiges verpasst, oder, vom Rennen? Wie findest du es oder fandst du es?
Es war schon wild, ne? Also teilweise wirklich hanebüchene Schnitte, dann einige Aktionen einfach komplett verpasst, uns nicht gezeigt. Also für mich mit am schlimmsten war eigentlich dieser Boxenstopp-Moment, als Behrmann, Piastri und Russell zusammen an die Box gekommen sind und sie irgendwie bei irgendwem hängen geblieben sind. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem von den dreien und wir gar nicht gesehen haben, wer jetzt vorne ist. Oder was? Ich weiß nicht, wer es war. Auf jeden Fall gab es irgendein Boxenstopp-Duell, ist ja auch egal.
Ich glaube, Piastri war Dauer im Bild, genau.
Irgendwie ja. So. Und ja, auch der Start, es war alles sehr. Ich meine, es ist auch viel passiert. Man muss es zu ihrer Ehrenrettung sagen. Es ist wirklich viel passiert und man hat es ja auch bei Sky gehört. Also, Sascha und Ralf waren ja auch komplett verwirrt zeitweise und auch wir bei uns bei Formel 1.de in der Redaktion haben geschrieben, die Verwirrung ist verwirrt, weil also niemand mehr wusste, wer wo, wann, wie war und dann auch noch die Stewards, die nicht chronologisch ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, sondern irgendwie zurückgegangen sind in der Zeit dann wieder und hast du nicht gesehen. Ich glaube, der Fehler liegt darin, dass sie dieses Feedback sehr ernst genommen haben, dass die Leute keine Freundinnen mehr sehen wollten und Action sehen möchten. Und ich glaube, sie verheddern sich da so ein bisschen in, wir wollen alles zeigen. Ja, dann gehen auf einmal links noch zwei kleine Bildschirme auf, die du siehst. Dann hast du noch den großen Bildschirm, da kommt dann eine Wiederholung. Dann siehst du plötzlich den Carlos Sainz, der ja gejammert hat, dass er nicht zu sehen ist. Also ich weiß nicht, es ist auch unfassbar schwer, es allen recht zu machen. Ne? Also ich würde gerne mal so einen Tag in dieser Regie verbringen, weil ich mir halt wirklich nicht vorstellen kann, dass das ein leichter, ein einfacher Job ist. Aber ja, es gab schon bessere Tage und ich glaube, dabei kann man es belassen. Aber es war wirklich so, der Grundtenor dieses Grand Prix am Sonntag war ja wirklich Hektik pur und der hat sich durch die gesamte Übertragung durchgezogen.
Ja, definitiv. Also ich kann für meinen Teil nur sagen, was ich am schockierendsten fand, war wirklich, als auf einmal Oli Behrmann auf dem vierten Platz war und wir alle nicht wussten in dieser Watchparty, wie ist denn der da hingekommen? Ich dachte im ersten Moment, der wäre schon überrundet worden, war schon an der Box oder so, weil klar, bei dem Startgemenge vorne hat man ja auch nicht so auf ihn geachtet, ehrlicherweise, wie gut er sich da schon vorher positioniert hat. Und dann wurde es einfach nur wild. Aber ja, immerhin, du hast es gesagt, keine Freundin mehr, kein Gossip mehr in der Regie. Das,
ich finde das gar nicht so schlimm. Also da hängen sich ja auch manche echt dran auf, ne, dass sie die Freundinnen zeigen. Wenn es halt passt ins Renngeschehen oder wenn jetzt eine Freundin gerade total angespannt ist, weil ihr Freund in einem heißen Duell ist, wie vor ein paar Jahren mal die Freundin von Charles Leclerc in Monaco, weil nicht klar ist, schafft es Charles jetzt in Monaco zu gewinnen. Ich finde, das ist doch was ganz anderes. Aber das Freundinnen zeigen, um die Freundin zu zeigen, das ist halt irgendwie blöd.
Und ja.
Ich glaube, so geht es aber mit allen. Also ich habe auch gerne Papa Behrmann gesehen. Ja, da kann man auch drüber diskutieren. Muss man den Vater von einem Fahrer zeigen? Ich finde, all das, was Emotionen zeigt, das kann man zeigen. Und das sollte man auch zeigen. Und was dann auch in die Dramaturgie des Rennens passt, dann hat doch da keiner auch was dagegen. Aber ich glaube, in Singapur war es einfach inflationär, dass jede Frau mal eingeblendet. Aber das wäre auch vollkommen egal gewesen, ob es jetzt eine Frau gewesen wäre, ein Vater oder irgendwelche Fans. Ja, es sollte passen. Und das ist ja auch die Aufgabe der Regie, das irgendwie so hinzubekommen.
Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, das soll jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, dass zumindest ich in meiner Person da jetzt per se irgendwie was dagegen habe, dass man da Freundin einblendet. Aber es sollte halt schon passen. Kevin, du sagst es gerade so, diese emotionalen Dinge, da ist das ja auch ultra spannend. Und genauso wie die Freundin, du sagst es auch, wollen wir auch in diesen Situationen dann die Eltern mal sehen. Das ist ja das. Aber wie du schon sagst, in Singapur hatte man das Gefühl, dass es darum ging, möglichst viele Menschen, die irgendwie da in den Boxengassen versammelt sind, mal einzublenden. Aber sei es drum, ich denke, wir haben die Regie ordentlich abgesprochen und jetzt können wir über den Mann sprechen, der, und ich habe für mich ein Wort notiert, denn ich fand, gestern war es soweit, der gestern eine weltmeisterliche Performance abgeliefert hat und mit dieser weltmeisterlichen Performance auch Platz 1 in der Weltmeisterschaft übernommen hat. Wir reden über Lando Norris. Ganz kurz die Zahlen, Daten und Fakten in der Qualifikation und im Rennen. Erster. Ein nahezu fehlerfreies Rennen, das kann man, glaube ich, sagen, weil Lando Norris nicht allzu viel im Bild war. Das heißt, es gab keine Wiederholungen auf irgendwelche Verbremser und keine Probleme, die irgendwie zu sehen waren. Also Lando Norris hat gestern genau das gemacht, was er machen muss, wenn er Weltmeister werden will. Genau das, was über weite Strecken im Duell mit Oscar Piastri in dieser Saison auch gefehlt hat, nämlich die Nerven zu behalten, da zu sein on point in den Sessions, in denen es drauf ankommt, nämlich in Q3 und dann im Rennen. Und somit hat er sich jetzt mit 357 Punkten vor Oscar Piastri in der Weltmeisterschaft geschoben. Der Vorsprung ist aktuell denkbar knapp, ein Punkt. Aber ich glaube, Kevin, für die, und wir haben ja viel darüber gesprochen, gerade Lando Norris und das Thema mental. Ich glaube, für das, was im Kopf sich abspielt in diesem WM-Kampf, war das gestern wirklich Wolke 7 und Heiterkeit, weil das war das, was es so dringend für Lando Norris brauchte.
Ja. Das ganze Wochenende über. Ne? Also nach dem zweiten freien Training war es eigentlich sein Wochenende, weil er das erste Freitraining ausgesetzt hat. Also man kann nichts beanstanden an der Leistung von Lando Norris. Es war nahezu perfekt, wenn nicht sogar perfekt. Es war weltmeisterlich, du hast es schon gesagt. Und das haben wir ja gesucht. Genau diese Leistung haben wir gesucht bei Lando Norris. Dieses Weltmeisterliche, diese Begründung, warum man daran glauben soll, dass Lando Norris Formel 1 Weltmeister wird. Weil so viele Leute ja über Verstappen sprechen. Und gar nicht über Lando Norris, der ja Zweiter war und jetzt dieses Wochenende die Führung übernommen hat. Aber woran lag das? Weil ich glaube, viele Leute nicht diesen Glauben daran hatten, dass Lando Norris Weltmeister werden kann. Klar, die Norris-Fans haben diesen Glauben nie verloren. Aber es schien jetzt nicht so, dass er derjenige welche ist. Und jetzt scheint es so zu sein. Und das war dieses Mexiko-Wochenende, war in der Gesamtheit, glaube ich, genau das Wochenende, was er jetzt gebraucht hat. Ein Wochenende, eigentlich auch schon im Vergleich zu den anderen Wochenenden nicht viel unterschiedlich. Also man muss Norris auch zugutehalten, dass er schon die Wochenenden davor richtig, richtig stark war. Aber das jetzt auch so komplett zusammenzubringen, während sein Teamkollege schwächelt, er diese Punkte aufholen kann und die Führung in der Weltmeisterschaft übernimmt, ja, besser hätte es nicht laufen können. Also er hat sich aus dem Gröbsten am Start rausgehalten, hat die Situation gut gelesen, hat das Rücküberholen von Charles Leclerc gut gemeistert, ist dann vorweggefahren, ich glaube über 30 Sekunden Abstand, also ja, krasse Leistung von Lando Norris und ja, er hat wirklich gezeigt, er kann Weltmeister werden und jetzt bin ich gespannt, ob er die Rolle des Gejagten auch so gut annimmt wie die Rolle des Jägers, weil da haben wir bei Oscar Piastri gesehen, das ist dann vielleicht doch nochmal was anderes.
Ja, definitiv. Was natürlich das Ganze ein klein wenig zumindest in der Außendarstellung geschmälert hat, war dann die Reaktion der Fans, Kevin. Glaubst du, das ist gar nicht mal so sehr Lando Norris als Person? Klar, es gab auch diesen negativen Kommentar, den man ihn in Mexiko noch über Checo Perez auslegt, als er sagte, Verstappen hat keinen Teamkollegen, der ihn herausfordert. Aber glaubst du, diese Reaktion, die wir dann hinterher hatten, nachdem Lando Norris da ausgestiegen ist, dass das vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Früchte dieses Papaya-Baums ist, den McLaren da eben mit diesen Papaya-Rules aufgestellt hat?
Was ich ja geil finde, ist, dass Sergio Perez ja selber gesagt hat, dass jeder, der da hingeht, untergehen wird. Also, ich weiß nicht. Ja, diese Buhrufe. Ich bin mal gespannt. Also ich wüsste wirklich gerne, ob das Fassade ist, die er da aufgesetzt hat in der Pressekonferenz und gesagt hat, ich kann nicht aufhören, wenn Leute mich ausbuhen. Also ich kann nicht aufhören zu lachen, wenn Leute mich ausbuhen, weil das so absurd ist. Und weil er die Situation ja vielleicht auch irgendwo so als Öl für sich selber nutzen kann, für die Flamme, die da brennt. Ja, Aber ich glaube, das macht ja nichts mit ihm. Ne? Also das ist jetzt auch zweitrangig, ob jetzt die Fans ihn ausbuhen oder nicht. Oder ob die Fans glauben, dass in irgendeiner Umfrage, wenn gesagt wird, dass bei McLaren man eher Norris präferiert als Weltmeister, das ist ihm noch vollkommen egal. Ja, ihm geht es jetzt darum, wirklich Weltmeister zu werden. Ich weiß nicht, die Buhrufe an sich finde ich halt unnötig. Ja, ich glaube, das gehört sich einfach nicht. Wenn ich ein Problem damit habe, wer da gewonnen hat, dann bin ich entweder ruhig, ja, oder ja, dann bin ich halt ruhig. Aber ausbuhen für so eine Leistung an so einem Wochenende. Aber die mexikanischen Fans sind ja so, muss man sagen. Ne? Das ist jetzt nicht das erste und das letzte Mal, dass sie sich einen auspicken, den sie buhen. Das ist wie beim Lucha Libre, wie beim Wrestling. Der eine ist der Technico, das ist der Gute, das Babyface. Der andere ist der Rudo, also der Böse, der Rüde, das Heel. Ja, und das war dann Lando Norris an dem Tag. Ne? Gefällt, dass er eine Maske aufsetzt und einmal so, auf YouTube könnt ihr das sehen, irgendwie die Leute so anfeuert, nochmal ein bisschen mehr zu geben. Also ich glaube, die Rolle nimmt er gut an. Und wenn er jetzt für die Leute der Bösewicht ist, dann ist es ihm, glaube ich, vollkommen egal, weil am Ende ist es ganz auch beim Wrestling ja auch so, finden die Leute die Bösewichte eigentlich viel, viel cooler. Und wenn er dann Weltmeister wird, dann ist der Erfolg vielleicht nochmal umso süßer, sich auch über all diese Kritiker hinwegzusetzen, die das jetzt auch hinterfragen, ob es nicht McLarens Wunsch ist und dass sie da in die Richtung arbeiten, dass Oscar Piastri nicht Weltmeister wird, sondern er.
Ja, jetzt habe ich noch eine etwas steilere Frage, Kevin. Lando Norris führt die Weltmeisterschaft, wie gesagt, jetzt mit einem Punkt vor Oscar Piastri an. Und jetzt kommt wieder mein super Rechenspiel. Es sind, glaube ich, 36 hin zu Max Verstappen, wenn ich mich nicht gerade auf die Schnelle verrechnet habe. Ja. Meine Frage, Kevin, was glaubst du, wer ist jetzt, wo Lando Norris die WM anführt, sein ärgster Konkurrent in diesem WM-Kampf? Oscar Piastri oder Max Verstappen?
Lando Norris.
Mit der Antwort habe ich nicht gerechnet.
Lando Norris.
Magst du die ausführen?
Lando Norris ist ein einziger, also echter Konkurrent. Weil alles steht und fällt damit, ob er diese Leichtigkeit und dieses Mojo, was man ja auch immer so gerne nimmt als Wort, mitnehmen kann. Wenn er das mitnehmen kann, in der Form, in der er aktuell ist, ist er für mich uneinholbar und wird Weltmeister. Wenn er das nicht hinbekommt, wenn dann nochmal ein Bruch kommt, und da muss man ja auch wirklich sagen, es ist bei McLaren, bei beiden wirklich so ein bisschen sich entgegengesetzt auf und abgegangen. Ja? Jetzt scheint am Auto alles für Norris zu sein. Kann er das jetzt durchziehen bis zum Saisonende? Dann glaube ich tatsächlich nicht, dass Oscar Piastri da nochmal rankommen kann, weil die Pace von Piastri einfach echt nachlässt. Liegt es bei Piastri vielleicht am Motor? Liegt es bei Piastri vielleicht am Chassis, weil er irgendwas kaputt gegangen ist? Das sind alles Sachen, die werden wir dann in den nächsten Wochen sehen, wenn da irgendwas gewechselt wird. Aber für mich ist klar, solange Lando Norris bei sich bleibt und die beiden McLaren sich nicht auf der Strecke begegnen und es nicht doch dazu kommt, dass sie mal beide Nuller schreiben, dann glaube ich, dass Lando Norris Weltmeister wird. Das ist, weil er ist der Schnellere. Er ist der Schnellere, auch wenn manche das nicht einsehen wollen. Er ist an Spitzentagen besser als Piastri, auch wenn einige das nicht einsehen wollen. Und ich glaube, dass wenn er das jetzt hinbekommt, und Brasilien wird das schon mal ein schöner Gradmesser sein, weil da kann ja auch alles passieren, wettertechnisch und vom Rennenverlauf her auch, dann wäre das schon ein richtig, richtig großer Schritt Richtung Weltmeisterschaft. Also für Verstappen war das nicht gut. Piastri hat jetzt einen Punkt Rückstand, das ist natürlich alles offen, ja. Aber ja, dieser Teufelskreis, in dem er sich jetzt befindet, der Gedanken und der Überlegungen, all das, was Norris hatte vor ein paar Monaten, hat jetzt Piastri. Und wann sollte dir das nicht passieren? Am besten in der Crunch-Time, wenn es darum geht, Weltmeister zu werden. Also da bin ich sehr gespannt. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist der größte Konkurrent für Lando Norris, Lando Norris.
Okay. Ja, ich habe tatsächlich bei Lando Norris nur noch eine Sache, auf die ich jetzt wirklich auch gespannt vorausblicke. Mexiko war er jetzt einfach uneinholbar für die Konkurrenz. Was ich noch spannend finde, wenn es dann tatsächlich nochmal zu Duellen auf der Strecke kommt. Da hat er bisher im Jahr, das muss man glaube ich schon so sagen, oftmals den Kürzeren gezogen. Er ist in Austin sehr lange gegen Charles Leclerc und in den Duellen mit Piastri und Verstappen auch öfter. Glaubst du, dass er vielleicht auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein, was er sich in Mexiko jetzt sicher geholt hat, vielleicht auch da anders auftreten wird, wenn es dann zu einem Duell kommt? Brasilien ist ja zum Beispiel eine Strecke, wo ich jetzt mal glaube, dass er da vielleicht nicht so wegfahren kann und es da vielleicht auch mal ein bisschen enger wird. Wir haben eine wesentlich, eine Strecke, wo wesentlich mehr auf der Straße passiert, wo auch Überrundungen viel mehr wieder ausmachen. Wie schätzt du da ihn da ein jetzt für die nächsten Rennen?
Ich glaube, er ist jetzt stabil. Ich glaube, er ist jetzt stabil und weiß auch diese Situation gut zu lesen. Und es bleibt ja dabei, also gerade in Duellen gegen Piastri, es darf ja nichts passieren. Ne? Auch es ist nur ein Punkt. Also, und er weiß ja, wie der Hase läuft, auch mit Piastri im eigenen Team. Und auch drumherum, ich glaube, dass der jetzt eine Weitsicht hat, die er vorher vielleicht gar nicht so hatte, auch bedingt durch seine Lockerheit. Und deswegen glaube ich, dass die Gefahr, dass in diesen Situationen, die du beschrieben hast, ein bisschen geringer geworden ist, weil Norris gerade super stabil wirkt. Und klar, das kann sich schnell ändern, das wissen wir, gerade im Profisport. Auf einmal klappt es dann doch nicht, Tagesform schlecht und schon hast du den Salat. Aber für den Moment, Stand jetzt, würde ich sagen, der ist auf allen Ebenen bei sich und das wird ihm auch da helfen.
Wunderbar, dann werden wir das natürlich beobachten. Nächste Woche, wenn wir auf den großen Preis von Brasilien vorausschauen, werden wir da auch bestimmt noch das eine oder andere Gedankenspiel zu haben. Wo wir jetzt uns mal Gedanken drüber machen sollten, Kevin, ist, was passiert, wenn wir hier im Podcast jemanden abmahnen? Denn meistens folgt dann eine Reaktion. Und ich darf das zweite Mal in Folge nach unserem Rant Ferrari bei den Gewinnern des Mexiko Grand Prix begrüßen. Ferrari holt sich Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, holt 22 Punkte, allen voran Charles Leclerc, der einen wirklich guten und ich wollte gerade fast sagen, einen ungefährdeten zweiten Platz, aber das war er ja nicht. Wir hatten am Ende, da werden wir später nochmal drüber sprechen, ja noch ein hartes Duell oder ein spannendes Duell mit Max Verstappen, aber Charles Leclerc holt den zweiten Platz. Lewis Hamilton war in der Qualifikation auch wirklich gut dabei, hat in der Qualifikation den dritten Platz geholt, dann aber leider im Rennen durch Punkte, die wir später noch ansprechen werden, Kevin, einige Punkte eingebüßt. Nichtsdestotrotz hat man sich nun, ich schaue gerade mal, mit auch einem Punkt vor Mercedes geschoben, 356 zu 355 Punkte. Und das Muster, was wir bereits 2024 hatten, scheint wieder aufzutreten. Ferrari findet zum Ende der Saison dann doch wieder zur Stärke. Und das bringt mich jetzt, bevor wir dann nochmal vielleicht auch auf die Leistung besonders von Charles Leclerc eingehen, zu einer Frage, Kevin. Glaubst du, Ferrari kann vielleicht doch noch ein Rennen gewinnen?
Boah, das ist aber, also heute kommen die harten Fragen, ne? Ich merk das schon. Ich bin immer noch skeptisch. Bin immer noch skeptisch, dass das reicht. Weil ich auch noch skeptisch bin, ob dieser Ferrari-Aufschwung über Mexiko hinausgeht. Klar, er ging jetzt auch ein bisschen seit Austin, ja, das stimmt. Also seit Samstag in Austin geht's eigentlich gut. Aber was machen wir denn, wenn in Brasilien Mercedes wieder vor ist? Russell wieder vor ist, ne? dann ist das alles wieder sehr schnell Makulatur. Und deswegen, um dir eine Antwort zu geben auf deine Frage, nein, ich glaube nicht, dass Ferrari diese Saison ein Rennen gewinnen wird.
Okay, aber was sagst du denn zu Charles Leclerc? Wir werden später ja nochmal über Lewis Hamilton sprechen müssen, mehr oder weniger. Aber kommen wir jetzt mal auf die, ja, ich nenne ihn einfach mal die Ferrari-Speerspitze, denn die großen Punkte hat bisher in dieser Saison meist er geholt. Wie schätzt du diese Leistung ein und vor allen Dingen, wie hoch bewertest du diesen Moment des Wiederdaseins bei Charles Leclerc nach einer wirklich, ja, ich glaube auch nervenaufreibenden Saison für ihn, da es ja wirklich nicht voranging und mich persönlich beeindruckt das immer wieder, wie er in diesen Momenten, wenn mit dem Auto aber wieder irgendwas geht, er sofort wieder bei der Musik ist. Also was sind deine Gedanken zu Charles Leclerc?
Ja, Charles Leclerc ist für mich nach wie vor unangefochten, einer der besten Fahrer in der Formel 1 und wenn alles passt und wenn das funktioniert, dann sieht man das auch. Wenn es allerdings nicht passt, sieht man auch, wie sehr ihn das ärgert und dann ist er auch in seinem Kopf und dann ist er nicht mehr Herr all seiner Sinne und auch nicht Herr seiner größten Lust, glaube ich. Aber vielleicht macht das auch die großen Fahrer aus. Ja, auch Max Verstappen fährt ungern um die Plätze 7, 8, 9, auch wenn er selber sagt, er gibt dann immer alles, aber da haben wir ja diese Saison auch schon Momente gesehen, wo das nicht der Fall war. Und bei Leclerc ist das ähnlich. Und ich glaube, dass sich Ferrari darauf verlassen kann, dass wenn sie ihm ein Auto hinstellen, was seinen Ansprüchen genügt, er das auch zurückzahlen wird. Und das hat er auch an diesem Wochenende wieder gemacht. Man muss jetzt fairerweise sagen, er hat natürlich ein bisschen das Glück gehabt, dass er am Start die frischen, weichen Reifen drauf hatte, weil Hamilton ist eigentlich besser weggekommen, muss man fairerweise sagen. Nur dieser kleine Vorteil mit den frischeren, weichen Reifen, ich glaube, das hat schon was ausgemacht. Und dann, dass er das abgekürzt hat, die hat den Platz zurückgegeben. Also das sind so Sachen, die sind dann gut gegangen. Ja, die hätten aber auch schlecht ausgehen können, mit einer Strafe ausgehen können. Deswegen sieht das jetzt natürlich auch im Vergleich zu Lewis Hamilton, über den wir später auch noch sprechen werden, weil ja, Ferrari ist grundsätzlich ein Gewinner dieses Wochenendes. Sie haben sich den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zurückgeholt. Sie haben ein insgesamt gutes Wochenende gehabt. Auch der dritte Platz von Hamilton in der Qualifikation war wirklich gut. Aber dann hätte man eigentlich auch bei der Platzierung bleiben können. Ja, also Leclerc und Hamilton aufs Podium zu holen. Hamilton hat sich selber ein bisschen kaputt gemacht und bei Leclerc, der hatte vielleicht gar nicht so viel Glück am Ende, wie man denkt. Ja, der wurde zwar gejagt von Verstappen und es gab dann eine Phase zu Beginn dieser VSC-Phase, wo Verstappen plötzlich 4 Zehntel näher, also nun statt 9 Zehntel 4 Zehntel dran war, weil er eben das Delta komplett ausgereizt hat. Ja, und dann dementsprechend der Abstand in der Messung so gering war. Ich glaube, Leclerc hätte Verstappen trotzdem verteidigen können. Ich glaube nicht, dass Verstappen an ihm vorbeigekommen wäre, weil das Ding ist, das haben wir bei allen gesehen, ranfahren ist möglich, aber nur entweder bis zu einem gewissen Moment, dann nur ein bisschen darüber hinaus und dann muss schon alles passen, dass du überholen kannst, weil eben der Dirty Air-Effekt so aggressiv war in Mexiko. Und deswegen kann man grundsätzlich sagen, eine gute Leistung von Leclerc, ein bisschen Glück beim Start, auch dass es bei dieser Berührung keinen größeren Schaden gab. Und diese Berührung hat auch er tendenziell ein bisschen eher ausgelöst, meiner Meinung nach, als es Hamilton war. Aber das brauchst du dann auch, ne? Und deswegen, ich glaube, er hat das ja auch selber relativ realistisch eingeschätzt, auch in der Pressekonferenz. Ich glaube, man war schon glücklich, dass man trotz Lift and Coast das gut meistern konnte. Aber Ferrari hat tiefgehende Probleme, die bleiben aber für dieses Wochenende auf jeden Fall ein Gewinner.
Ja, ich muss, da würde ich mal kurz auch einen Schwank von mir erzählen. Gerade beim Thema Charles Leclerc, ich war ja in der letzten Woche in Südfrankreich im Urlaub und habe es mir dann natürlich auch nicht nehmen lassen, mal nach Monaco zu fahren, um mir das da mal anzugucken. Und ich muss sagen, es hat mich auch irgendwie so diesem ja schon fast Mythos Charles Leclerc ein bisschen näher gebracht, einfach das mal zu sehen, wo er herkommt und dann auch ein bisschen mehr zu verstehen, was die Bedeutung ist, wenn man in einem wirklich so kleinen Land, es ist ja wirklich klein, geboren wird, dort dann die Chance hat, Formel 1 zu fahren und genau dieses Rennen zu gewinnen. Und da muss ich sagen, das hat mich Charles Leclerc auch noch mal ein bisschen näher gebracht. Und deshalb habe ich ihn auch an diesem Wochenende noch mal ein bisschen genauer auch beobachtet, einfach weil ich das ultra spannend fand, da einfach mal zu sein in Monaco. Und es ringt mir wirklich sehr, sehr viel Respekt ab. Auf der anderen Seite, und das ist ja ein Punkt, was du jetzt gerade eben auch ansprichst, macht es einen dann aber auch immer wieder traurig, eben zu sehen, dass es ja noch diese Probleme gibt. Du sprichst gerade das Lift and Coast an. Wir erinnern uns auch an die Disqualifikation, an die Probleme, die vielleicht zu einer Disqualifikation hätten führen können, wo Charles Leclerc auch in der Saison, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Rennen es war, sagte, gleich haben wir wieder hier ein Problem. Also ich glaube, da hat Ferrari einen Diamant, von dem sie allerdings irgendwie keinen Gebrauch machen. Schade, schade. Aber für dieses Wochenende, das muss man ganz klar sagen, Ferrari definitiv ein Gewinner. Man hat in der Konstrukteurs-WM Mercedes überholt, sich gut positioniert. Und jetzt müssen wir dann mal schauen, wie es dann in die nächsten Rennen geht. Es geht ja jetzt nach Brasilien. Und ein Team, Kevin, was in Brasilien bereits eine Pole-Position gehalten hat, ist auch unser Sieger dieses Rennwochenendes, denn wir sprechen jetzt über Haas. Haas mit Platz 4, den besten jemals eingefahrenen Platz, egalisiert. Oliver Berman, Qualifikation Platz 9, im Rennen dann auf Platz 4, abseits von allen Kameras, da im World Feed ja die Wiederholungen des Starts liefen, während er sich dieses Scharmützel, was vor ihm stattfand, zunutze gemacht hat und den Platz dann aber auch nicht wieder hergegeben hat. Was man direkt mal sagen muss, Kevin, fangen wir mal mit Oli Berman an. der hat ja, das fand ich sehr beeindruckend, die gleiche Strategie gefahren wie vorne die Top-Teams. Der hat auch den Zwei-Stopper gemacht, hat sich da auch nicht irgendwie anders verhalten, ist mit dem Zug reingegangen, hat also dieses Ergebnis aus eigener Pace gesichert. Nicht, weil er irgendwo beim Boxenstopp ein bisschen Glück hatte oder. Wirklich eigene Pace. Am Ende kam Oscar Piastri natürlich auch nochmal ran. Das VSC hat ihm natürlich da auch gut getan, aber ob das alles noch so geklappt hätte für Oscar Piastri, wage ich auch zumindest anzuzweifeln. Von daher, Olli Bearman, eine bärenstarke Leistung. Er war da, als es drauf ankam. Er hat genau das gemacht, was du ja als Mittelfeldfahrer machen musst. Du musst ausnutzen, wenn die vor dir Fehler machen. Und als dieses Knoll rund um Russell, Hamilton, Verstappen da eben sich da gegenseitig regelrecht, ja, von der Strecke gedrückt hat, eine Kurve nach der anderen, da war Olli Bearman da und hat sie alle überholt, in bester Kartfahrermanier quasi. Ja, was sagst du zu dieser wirklich tollen Leistung des jungen Briten?
Schön. Schön, sage ich dazu. Das ist wirklich einfach schön gewesen zu sehen, dass er jetzt auch seine Momente bekommt, wo er zeigen kann, dass er es drauf hat. Ne? Weil er ist ja genau in demselben Loch gewesen, Loch im Sinne von die Art und Weise, wie ich sag mal, er gesehen wird nach der Formel 2 Saison, die jetzt nicht so gut lief bei Prema, genauso wie für Antonelli. Sie kommt trotzdem in die Formel 1, aber die Bedingungen sind natürlich andere. Ne? Er fährt in einem Hinterbänkler-Team oder Mittelfeld-Team und Antonelli fährt in einem Top-Team. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist generell schon gar nicht mal so sehr da. Aber wenn man sich irgendwann mal den Saisonverlauf ansehen wird, dann wird man sehen, dass er eigentlich immer solide Ergebnisse hatte. Ne, es gab jetzt nie so den Moment, wo man sagt, er hatte jetzt irgendwie einen totalen Brain-Fade und hat sich komplett verhackt, sondern das war immer alles recht solide. In der Qualifikation zum Beispiel ist er Ocon auch ziemlich überlegen gewesen in den letzten Wochen und das musst du auch erstmal schaffen. Ocon ist ein beinharter Teamkollege. Ja, also da ist kein Spaß. Obwohl er lockerer geworden ist, muss ich sagen. Also Ocon ist weitaus weniger verbissen als noch zu Zeiten bei Alpine. Und trotzdem musst du es dann an diesen Tagen zu dieser Leistung auch schaffen, bringen. Und er hat das in der Qualifikation schon richtig gut gemacht und dann halt nochmal im Rennen ein bisschen extra. Weil es sind diese Szenen, wie zum Beispiel gegen Max Verstappen. Es sind diese Szenen in der Verteidigung gegen Oscar Piastri, gegen George Russell auch. Ja, die lässt du mal nicht so eben hinter dir. Da musst du arbeiten für. Da musst du aber auch verstehen, wie weit kannst du es treiben, wie weit kannst du die Reifen rannehmen. Inwiefern musst du ihn auch mal kommen lassen, um diesen Dirty Air-Effekt auszulösen, um dann auch wieder wegfahren zu können. Weil er hatte natürlich das Glück, dass er durch seine Positionierung sehr häufig freie Fahrt hatte, Olli Bearman. Und das hat dir natürlich extrem geholfen in diesem Mexiko-Rennen. Aber trotzdem diese Überlegung immer zu haben, was kann ich tun, um den anderen vielleicht ein bisschen das Leben schwieriger zu machen. Und ich bin da bei dir. Ich glaube nicht, dass Piastri ihn bekommen hätte. Das ist der gleiche Fall wie bei Verstappen und Leclerc. Ich glaube, es hätte am Ende einfach nicht gereicht, ja, weil dieses Vorbeifahren total schwierig ist. Sei es drum, er hat sich dieses Glück auch ein bisschen verdient, dass das VSC kam. Er hat sich das erarbeitet an dem Wochenende und er hat sich das auch in den letzten Wochen erarbeitet, dass er jetzt auch an Ocon vorbei ist in der Fahrerweltmeisterschaft. Und naja, was viele vergessen, das ist ein Ferrari Junior, der wird irgendwann mal in diesem roten Renner sitzen. Und ich glaube, wenn Leute da draußen eine Bestätigung gebraucht haben, dass er Formel 1 fähig ist und auch fähig ist für diese Leistungen, auch gegen Topfahrer, da habt ihr eure Bestätigung. Und ich glaube, das wird ihm extrem gut tun. Ich habe mich gefreut, wie seine Familie sich mit ihm gefreut hat, diese Emotionalität. Ich mag das. Ich habe mich so ein bisschen an Jensen Buttons Papa erinnert, wie Papa Bearman ihn dann in den Arm genommen hat und geherzt hat. Diese wirklich herzallerliebsten Bilder mit der Freundin, die aufgelöst war in Tränen vor Freude, weil da merkt man, was dieser ganzen Familie dieses Unterfangen bedeutet. Und dem wünsche ich nur alles Gute und hoffe, dass das jetzt bis Saisonende auch so weitergehen kann. Und dann bin ich sehr auf den Haas 2026 gespannt und ob dann auch die Schonfrist bei Esteban Ocon endet. Ne? Und wir vielleicht auch nochmal da ein bisschen was sehen, wo er auch teamintern nochmal ein bisschen härter durchgreifen muss, zum Beispiel auch bei Duellen.
Ja, was ich auch sehr spannend finde, Kevin, musste man sich tatsächlich, wo du gerade auf den WM-Stand ansprichst, Olli Bearman ist auch nur 5 Punkte von Fernando Alonso weg. Der hat jetzt sicher bei Aston Martin auch keine Granatensaison aktuell, aber finde ich, ist trotzdem mal ein Fingerzeig, dass Olli Bearman doch ganz ordentlich gepunktet hat. Esteban Ocon, 3 Plätze dahinter auf dem 16. Platz mit 30 Punkten. Also da hinten geht es sehr eng zu. Kommen wir mal zum Franzosen, Kevin. Er hat gestern auch gepunktet. Das war für Haas, glaube ich, im Kampf um die Konstrukteurs-WM auch enorm wichtig. Man konnte nämlich gestern mit den 14 gesammelten Punkten Sauber überholen. Dort hat man jetzt 62 Punkte auf Platz 8, Sauber mit 60 Punkten auf Platz 9. Der Abstand zu Oli Bearman war aber natürlich schon groß. Jetzt haben wir gestern auch so ein bisschen in unserem Discord während des Rennens darüber gesprochen, wie man diesen doch großen Abstand gestern einsortieren muss. Ich habe zum Beispiel gesagt, ein Punkt, den du ja auch gerade sagtest, Bearman hatte viel freie Fahrt. Ocon war natürlich immer im Verkehr. Oli Bearman hatte eben diesen Moment, in dem er durchschlüpfen konnte und dann voranfahren könnte. Aber man muss auch sagen, Bearman scheint so langsam oder scheint aktuell Ocon immer mehr angreifen zu können. Ich bin ehrlicherweise vor der Saison doch davon ausgegangen, dass Ocon da klar der Teamleader sein wird und vielleicht auch ein Bearman so ein bisschen daran führen kann. Das hat sich nicht bestätigt. Wie würdest du da die Situation rund um Esteban Ocon am Sonntag und vielleicht auch in Gänze beim Haas-Team einordnen?
Also ich bin da bei dir. Ich glaube, dass der Verkehr Ocon sehr schlecht bekam und dass es dann natürlich unweit schwieriger war, noch weiter nach vorne zu fahren. Aber wenn man einfach jetzt mal abrechnet, dass Bearman eine Überleistung gezeigt hat an diesem Wochenende, die ja auch von Glück geprägt war, die aber auch einfach, naja, irgendwie dann zustande kam, wie es zustande gekommen ist, und Ocon kommt auf Platz 9 rein, dann ist das ja eigentlich das Normalergebnis. Also, wenn man das jetzt mal rational betrachtet. Ne? Also, Haas ist ja kein Team, was dauerhaft auf die Plätze 4 oder 5 vorfährt, sondern das sind dann die Wochenenden, die dann besonders sind und die dann auch in Erinnerung bleiben. So ein bisschen das, was Mick ja auch gefehlt hat, muss man fairerweise sagen, als er bei Haas war, so diese Momente, weil die bleiben den Leuten in Erinnerung. Entweder bleiben die Sachen in Erinnerung oder die Crashes. Weil es ist halt ein Extrem. Es ist auch ein Extremsport, muss man ja fairerweise sagen. Und von daher, glaube ich, muss man Ocon gar keinen Vorwurf machen. Also Ocon, deswegen ist für mich Haas komplett auch ein Gewinner an diesem Wochenende, weil Ocon für die Situation, in der er sich befunden hat, mit seinem Startplatz, weil am Samstag war der Abstand zwischen den beiden ja gar nicht mal so groß. Ja? Und im Rennen ist es bedingt durch die verschiedene, Strategie kannst du ja jetzt nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, ne? Durch die Umgebung, in der sie sich
befinden. Ja, Track Position, ne?
Track Position, danke schön, das ist das Wort. Bist du natürlich ein bisschen gelackmeiert, wenn du eben im Verkehr hängst. Und dafür hat Ocon das richtig gut gemacht. Und deswegen glaube ich, dass seine Position bei Haas wirklich gut ist. Es ist auch eine gute Saison von Haas, ist eine gute Saison von Ocon und Bearman. Und das Schöne ist, ich glaube, beide haben noch mal ein bisschen mehr im Köcher für nächstes Jahr, wenn die Entwicklung des Autos weiter so positiv vorangeht. Also von daher muss er sich keine Gedanken machen. Für Ocon selber, glaube ich, wird es halt, wenn wir am Saisonende draufschauen und die Abrechnung machen, glaube ich, schon interessant, wie das Teamduell sich zeigt, die Punkte sich zeigen. Weil eigentlich bist du schon davon ausgegangen, dass der Ocon den Bearman schlägt. Also ich glaube, die meisten zumindest. Und das wäre dann schon der erste Schlag ins Kontor für Esteban Ocon. Aber nochmal, das ist einer, der ist mit allen Wassern gewaschen. Wenn es sein muss, dann wird er auch diese Saison schon mal den Daumen drauf halten, wenn man jetzt merkt, okay, das geht so weiter. Aber, to be fair, Oliver Bearman ist eines der größten Talente der letzten Jahre, die in die Formel 1 gekommen sind. Und das zeigt er. Und ich glaube, er ist auch, wenn er ausentwickelt ist, ein wesentlich besserer Formel 1-Fahrer, als es Esteban Ocon in seiner gesamten Karriere gewesen ist. Viel jünger, als es Esteban Ocon gewesen ist. Und da muss Ocon ein bisschen gegenarbeiten. Und da bin ich jetzt auf die nächsten Wochenenden auch gespannt bei Haas, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde das toll. Ich finde das toll, dass Haas es geschafft hat, ein Auto hinzustellen, was auch bei solchen Rennen dann brillieren kann. Und das macht uns doch allen Spaß. Das macht uns allen Spaß. Das macht dem Team Spaß. Und deswegen gönne ich denen auch dieses Ergebnis für dieses Wochenende sehr.
Ja, definitiv. Also wirklich Hut ab vor Haas. Tolle Leistung und verdient eben sauber da den 8. Rang abgenommen in der Konstrukteurs-WM. Wir kommen nun zum letzten Gewinner für uns in Mexiko und das sind wir, die Fans der Formel 1. Denn nach einer sehr, sehr langen McLaren-Dominanz haben wir, auch wenn natürlich gestern Lando Norris sehr dominant dieses Rennen gewonnen hat, haben wir aber eins, wir haben wieder ja, Diversität unter den Siegern, Diversität auf dem Podium. Ferrari ist nun mal jetzt wieder aktuell da. Mercedes hatte eine gute Phase. Max Verstappen ist mit Red Bull wieder ein bisschen näher dran oder ein gutes Stück näher dran, sage ich mal. Hat ja auch noch WM-Chancen. Hat auch so ein bisschen, wie ich finde, diesen WM-Kampf, auch wenn er natürlich weit weg ist, hat dem WM-Kampf aber auch noch mal eine Würze gegeben. Und die ganz große Hoffnung ist ja jetzt, und jetzt haben wir es ja wirklich eng beieinander, wir haben Piastri, Norris mit einem Punkt getrennt. Die große Hoffnung ist ja, dass jetzt auch, wo die Konstrukteurs-WM unter Dach und Fach ist, diese Papaya-Rules endlich fallen. Und dann ist eigentlich alles auf unserem Tableau, Kevin, für einen spektakulären WM-Kampf am Ende. Für ein spektakuläres Ende. Wir haben, und das möchte ich auch nochmal betonen, wir haben immer noch zusätzlich zu diesem WM-Kampf das Duell um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, was nur ein Punkt beträgt. Wir haben auch noch Red Bull mit 10 Punkten Abstand auf Ferrari in Schlagdistanz. Wir haben in der WM drei, die theoretisch Weltmeister werden können. Es ist noch ein bisschen was geboten und ich habe die Hoffnung und ich will mir die auch jetzt aktuell nicht nehmen lassen, weil ich echt da Bock drauf habe auf ein spannendes WM-Ende, dass wir doch noch mal ein bisschen Feuer bekommen und vielleicht auch die Entschädigung für eine Saison, die wir uns ja sicher doch, auch wenn ich jetzt an unsere Saison vorschaue, denke, ein bisschen anders vorgestellt haben. Die Hoffnung war ja, dass dieses letzte Jahr des Reglements noch mal einen richtig extremen WM-Kampf verursacht mit vielen verschiedenen Siegern. Das ist jetzt nicht so eingetreten, aber es könnte zumindest noch ein spannendes Saisonende kommen. Was sind da so deine Hoffnungen und dein Bauchgefühl? Wir reden ja immer sehr gerne von unserem Bauchgefühl. Wir haben ja auch beide Bauch.
nicht so wenig. Du bist ein bisschen weniger als ich mittlerweile.
Also ja, es kommt auch wieder.
Na, Dennis hat eine krasse Body Transformation gemacht. Also großen Respekt an dich dafür. Ich hab ja bewusst das auch auf die Gewinnerliste gesetzt, weil das ist das Beste, was uns jetzt passieren kann. Es war eine Saison, die Ich weiß nicht, wie wir die Saison 2025 bewerten würden, wenn es nicht noch diesen Twist jetzt am Ende gäbe, mit einem potenziellen WM3-Kampf, mit diesem Kampf um Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, was aber auch bedeutet, dass diese Teams immer auch in der Lage sind, in besonderen Momenten plötzlich auch zu gewinnen. Ne? Sei es Mercedes, gut, ich habe jetzt gesagt, Ferrari gewinnt nicht, also gewinnt auch Ferrari noch in diesem Jahr, das wissen wir ja, das ist ja hinlänglich bekannt, dass wenn wir was sagen, kommt eigentlich das Gegenteil. Aber das Gesamtkonstrukt Formel 1, das sportliche Gesamtkonstrukt, bedingt natürlich auch dadurch, dass dieses Reglement in diesem Jahr endet, dass die Autos so nah beieinander sind und dass es jetzt wirklich auf Nuancen ankommt. Also Stefan Ehlen hat das so schön gesagt in unseren Livestreams am Wochenende auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Es ist nicht mal mehr Tagesform, es ist Sessionform. Also du hast von Session zu Session zu Session zu Session die Möglichkeit, dass sich irgendwas verschiebt. Und das macht es doch interessant, das macht es spannend. Ist natürlich auch cool dann in dem Zusammenhang, dass wir noch zwei Sprintrennen haben und das bringt dann so eine Würze, das bringt so eine Aufregung und das merke ich ja auch, das merken wir beide ja auch, wenn wir in unseren Gruppen unterwegs sind, im Discord-Channel, auf Telegram Starting Grid Fans, bei Facebook Starting Grid F1 Fans, da gibt es übrigens auch einen neuen Mitglieder-Chat, das hat Facebook irgendwie umgestellt, so ein Community-Chat gibt es da jetzt, ihr schaut mal in die Gruppe rein und dann oben anfixiert, da könnt ihr dann gerne in den Chat dazukommen und auch da mit allen Fans diskutieren. Die Leute wollen das. Ja, die Leute wollen diese Aufregung auch haben. Es geht ja hoch her auch, teilweise rabiat, aber immer anständig. Ja, und ich glaube, das ist dann auch das, was es ausmacht, diese Emotionalität. Und das wollen wir doch jetzt auch. Also nicht, dass es ausartet wie 2021. Ich finde, das muss es jetzt nicht sein. Aber wenn man das mal so ein bisschen durchrechnet, geht da ja noch was. Das kann noch enger werden in Richtung Abu Dhabi. Und das geht jetzt hin und her und dass auch wir hier sitzen in den Vorschauen und sagen, ja, also ich glaube, das und das ist die Reihenfolge, das und das ist die Reihenfolge und dann kommt es ganz anders. Aber das, so ist es doch geil. Stell dir mal vor, wir würden jetzt immer alles tippen und es wäre alles richtig. Auch wenn wir konservativ tippen würden. Das wäre langweilig. Dann wird irgendwas schieflaufen. Und deswegen umso besser, ne, wenn wir sagen, sauber reißt nichts an dem Wochenende. Tja, plötzlich ist Nico Hülkenberg best of the rest. Wenn wir sagen, Ferrari kommt nicht aufs Podium, zack, steht da Charles Leclerc auf dem Podium. Also das sind doch so Sachen, die machen es dann auch aus und ich freue mich deswegen auch auf den Schluss der Saison und bin wirklich sehr gespannt, diese ganzen Themen, wenn wir sie dann auflösen werden am Ende des Jahres, wie dann auch die Entwicklung der Gesamtsaison war, wie wir die auch bewerten werden, wie wir die vielleicht auch isoliert betrachten müssen von WM-Kampf und all dem, was so war, qualitativ über die Jahre verteilt. Wo steht dann 2025? Und das wird was sein, das werden wir in ein paar Monaten tun, wenn wir hier unsere Saisonanalyse machen. Und ja, aber einstweilen, glaube ich, sind wir nach dem großen Preis von Mexiko mit den anstehenden Wochenenden, die noch sind, in Brasilien, in Katar, Brasilien, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi, glaube ich, schon Hashtag blessed, ja, für die nächsten Wochen. Und der nächste Hashtag ein Tripleheader. Ja, also wie geil ist das? Also dann geht es direkt jetzt hoch her. Brasilien, Las Vegas, Katar, da geht es dann ab. Ja, da tanzt der Bär auf dem Tisch und da bin ich sehr gespannt darauf, wer da nochmal ein bisschen was zeigen kann. Und ob wir noch unser besonderes Podium bekommen, unser Chaosrennen, das Rennen, was wir uns so wünschen. Ich meine, es wäre ja fast eine Bold Prediction von mir noch aufgegangen, dass Olli Berman dieses Jahr aufs Podium fährt. Ne? Wer hätte das gedacht, dass das wirklich passiert? Ich weiß nicht. Das war schon so ein kurzer Moment, wo ich dachte, so auch cool. Ne? Wenn das jetzt auch noch klappen würde, also unabhängig davon, ob ich jetzt recht habe oder nicht, aber dass noch solche Sachen passieren können, ist doch wunderbar. Das macht die Formel 1 doch aus.
Ja, absolut. Also das, was uns jetzt noch bevorsteht, es bietet viel. Du hast gerade die Rennstrecken gesagt. Das sind auch noch mal mit Brasilien eine Traditionsstrecke, die sehr bekannt dafür ist, dass alles dort durcheinander sein kann. Das Wetterregen, wir erinnern uns letztes Jahr, als plötzlich die Alpines auf Platz 2 und 3 auf dem Podium standen und dann auch nochmal die Konstrukteurs-WM komplett durchgewirbelt haben. Also sowas ist mit einem Rennen möglich. Wir haben mit Las Vegas natürlich nochmal Glanz und Glamour. Ja, Katar, da bin ich auch sehr gespannt. Ist ja so eine Strecke, die ja oft auch so ein bisschen als Retortenstrecke verschrien ist. Eine eigentliche Motorradstrecke. Und dann natürlich das Finale in Abu Dhabi, wo letztes Jahr ja Apex GP gewinnen konnte. Wir erinnern uns alle, als Brad Pitt ganz oben auf dem Podium war. Jetzt, ja, würde ich sagen, Kevin, mir ist noch ein Thema gerade eingefallen, aber ich glaube, das werden wir in der Vorschau vielleicht auf Brasilien eher besprechen, denn ein Thema ist ja noch so ein bisschen rumkursiert, dieses Budget-Cap-Thema, aber ich glaube, da werden wir nächste Woche wahrscheinlich wesentlich mehr Infos zu haben. Genau, deswegen,
da sollten wir auch aufpassen, nicht zu sehr zu spekulieren. Es geistern ja einige Teamnamen auch neben, also Aston Martin ist ja also noch nicht bekannt, aber es ist durchgesickert, da geistert noch ein bisschen was. Da sollten wir uns nicht beteiligen, weil da landest du am Ende nur in Teufelsküche. Lass uns da noch eine Woche warten. Ich glaube, da wissen wir dann schon ein bisschen mehr.
Okay, dann machen wir das und schließen.
Ja. 15. November. F1 Ausstellung. Das Starting Grid Community Treffen in Oberhausen.
Oberhausen?
Oberhausen.
Wie hat Bela B. einst gesungen? Wir sind in Oberhausen und mir geht es gut.
Ja, in Oberhausen liebt man den DJ und die Formel 1 im OBEX. Also 15.11., 10 Uhr ist Antreten. Ja, da werden wir uns treffen vor dem OBEX. Hoffentlich regnet es nicht. Jetzt gerade ist es ja wirklich useligstes Herbstwetter. Aber um 11 Uhr, also so, besorgt euch Karten für den 11 Uhr Slot, wenn möglich. Dann gehen wir da zusammen rein um 11 Uhr, gehen zusammen durch die Formel-1-Ausstellung und danach suchen wir uns noch was Nettes, wo wir uns hinsetzen können, ein bisschen was essen können. Das heißt, wenn ihr irgendwie später da seid, ein paar Stunden sind wir dann auf jeden Fall noch in Oberhausen, geben das dann noch rum und dann treffen wir uns, essen was Schönes, haben einen schönen Tag zusammen und können uns alle mal ein bisschen kennenlernen. Vielleicht gibt es ja da in der Nähe irgendwas, da muss man da nicht noch irgendwie groß rumfahren, damit ihr auch Bescheid wisst, wo ihr dann hinkommen könnt. Das werden wir noch uns überlegen und dann, wenn wir Richtung dieses Community-Treffens gehen, uns dann auch nochmal hier im Podcast melden, wo wir uns dann treffen, wo ihr dazukommen könnt. Und da freuen wir uns dann schon drauf. Also 15. November, F1 Exhibition, ja, die F1-Ausstellung in Oberhausen. Kommt vorbei.
Und jeder, der dort mit uns den Tag verbringt, wird auch ein Gewinner sein. Und damit machen wir jetzt den Deckel zu unter den Gewinnern dieses Grand Prix. Und nach einer kurzen Pause sind wir dann wieder da und sprechen über die Verlierer von Mexiko. Bis dahin, bleibt bitte dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach den Gewinnern des Großen Preises von Mexiko kommen wir nun unweigerlich zu den Verlierern von Mexiko. Und ganz vorne steht da natürlich ein Name, der bis gestern ganz vorne auch in der WM-Tabelle stand, jetzt nicht mehr. Es geht natürlich um Oscar Piastri. In der Qualifikation mit Problem schon nur auf Platz 7. Dann im Rennen, man muss wirklich sagen, es war eine Kampfleistung. Oscar Piastri hat, glaube ich, gestern auf der Rennstrecke wirklich alles aus seiner Position gemacht, was er irgendwie konnte. Aber es hat am Ende nur zu Platz 5 gereicht. Und dadurch hat er nun die WM-Führung abgegeben und hängt einen Punkt hinter seinem Teamkollegen und Konkurrenten Lando Norris. Ich weiß nicht, Kevin, auf mich macht Oscar Piastri aktuell den Eindruck, dass er so ein bisschen resigniert wirkt. Vielleicht ja, so ein bisschen gebrochen, vielleicht ohne Selbstvertrauen noch wirklich diesen Titel holen zu können. Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass Oscar Piastri nochmal die Kehrtwende schafft und sich am Ende mit diesem großen Pokal der Weltmeister noch krönen kann?
Ach, das ist so irgendwie ein schwieriges Thema, ne? Weil man nicht genau weiß, woran es liegt, dass Oscar Piastri so Probleme hat derzeit. Ob das er selber ist, ob das das Auto ist. Ich wünschte fast, dass man ihm in Brasilien einmal das Paket komplett tauscht. Dass man ihm einen neuen Motor gibt, dass man ihm ein neues Chassis gibt, dass man alles, was man auch ausschließen kann an Sachen, die nicht passen könnten, dass man ihm die wegnimmt. Weil sonst wirst du immer so einen Beigeschmack irgendwie auch haben. Auch einen Beigeschmack auf das, was Lando Norris jetzt erreicht, wenn er es erreicht. Weil die Leute werden, also diese Stimmen, dass also auf irgendeine Weise das Auto manipuliert werden könnte durch McLaren, die natürlich absurd sind. Ja, also ganz sicher wird da nichts manipuliert. Aber das ist ja Wasser auf die Mühlen davon. Und daraus resultieren auch diese Buhrufe. Dann diese ganzen Papaya-Regeln und dieser ganze Schwachsinn, den McLaren da aufführt, der ja beiden auch in der Außendarstellung einfach nicht hilft. Und gleichzeitig ist es aber nicht von der Hand zu weisen, dass Oscar Piastri sich jetzt 2 Wochenenden in Folge sehr, sehr schwer getan hat, ne? Und das ist dann schon was, wo man, glaube ich, auch ins Überlegen kommt. Bei ihm selber, in seinem Lager, mit Mark Webber und dass diese sicher geglaubte Weltmeisterschaft, und ich glaube schon, dass er vom Kopf her eher in die Richtung tendiert hat, auch Weltmeister zu werden, logischerweise, weil er so lange geführt hat. Ich meine, der war seit April Führender in der Fahrerwertung, ja. Das ist eine ganz schön lange Zeit, wenn man das mal zurückrechnet. Dann kann man sich halt schon fragen, so, ist es jetzt was individuell Mentales? Ist das, dass der Druck zu groß wurde? Ist das, dass er doch merkt, er hat was zu verlieren? Ist das aber auch der Umstand, was wir ja auch schon hier im Podcast besprochen haben, dass das Klima bei McLaren vielleicht dann doch eher Richtung Lando Norris tendiert und nicht so sehr auf ihn auch setzt, auch nicht für die Zukunft. Und das ist ja dann auch Stein des Anstoßes gewesen für meine persönliche Idee, dass es vielleicht eine Exit-Strategie gibt für ihn selber, die beinhaltet, dass er 2026 das Team verlässt, also zu 2026 schon. Und das sind natürlich alles Sachen, ne? Wenn die bei dir im Kopf rumspuken, wenn du dir darüber Gedanken machst, das lässt sich ja nicht kalt. So, und du hast vielleicht eine einmalige Chance, jetzt Weltmeister zu werden. Und wenn du die nicht packen kannst, dann macht das, glaube ich, was mit dir. Und das ist dann vollkommen normal, wenn auf der anderen Garagenseite plötzlich das Momentum in die Richtung geht und der mit Leichtigkeit glänzt. Ne? Genau das, was ja, das meinte ich ja, mit die beiden kreuzen sich in ihren Schwächephasen irgendwie ein Stück weit. Und das ist mysteriös, das kann ich mir nicht erklären. Ich kann aber auch keine verlässliche Prognose machen, dass Piastri da nicht wieder rauskommt. Weil es kann ja auch wieder drehen. Es kann ja genau wieder die Kreuzung geben, dass plötzlich doch irgendwie was bei Norris passiert und er wieder ins Nachdenken kommt und plötzlich ist der Piastri wieder locker und leicht und fährt sich da perfekt in den Fokus. Aber für dieses Wochenende isoliert betrachtet, hat Piastri schon viel verloren. Also hat nicht nur viel verloren, was Punkte angeht und auch die WM-Führung angeht, sondern auch ja, nach außen hin so ein bisschen das Gefühl bei den Leuten. Also ich lese jetzt immer häufiger, oh, Piastri ist doch nicht so gut, ist er doch nicht so eiskalt, ist er doch nicht so cool, wie er tut. So, und das summiert sich dann auf, ne? Plötzlich kriegst du das Image weg. Und das ist ja genau das Image, was ja auch Norris hatte. So, der mental Instabile, der Fehlermachende, der kriegt es eh nicht hin, wenn es drauf ankommt, der Langsamere. Und all das dreht jetzt in Richtung Piastri so ein bisschen. So, natürlich dazu sagen, die Formel 1, die Fanschar, Diskussion auf Social Media, es ist natürlich alles sehr extrem. Ja, es gibt wenig Grau, es gibt halt sehr viel Schwarz und Weiß. Und von daher muss man da vielleicht mal abwarten, wie es dann in Brasilien aussieht. Wie gesagt, ich hoffe, dass McLaren Piastri dahingehend unterstützt und ihm hilft, dass man ihm das Paket einmal komplett neu aufsetzt. Weil ich glaube, dann kriegen wir einen besseren Eindruck davon, ob das im Auto ist oder bei Piastri selber. Weil auch er hat ja gut aufgeholt gestern. Auch er hatte einen Top-Start, hat da schon viele Positionen gut gemacht und war dann ja auch nah dran noch, ne, an Oliver Berman. Aber man muss halt auch festhalten, er ist halt auch nicht vorbeigekommen. Mal unabhängig davon, wie schwer das ist, zu überholen oder nicht zu überholen, Dirty Air und so weiter. Es ist halt ein McLaren gegen den Haas. So, und das sind dann schon Fragezeichen, die das Ganze aufwirft. Und bin deswegen wirklich sehr, sehr gespannt auf Brasilien, was Piastri angeht, was er uns da zeigt.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt gegen Antonelli oder Russell war, aber die Duelle mit den Mercedes, da hat Piastri schon, finde ich, auch mal diesen Killerinstinkt wieder gezeigt, diese Klasse, die er ja hat und die ihn ja auch so weit nach vorne gebracht hat. Deshalb, Brasilien, ja, da wird was kommen müssen. Ich glaube, das wird jetzt der vielleicht sogar schon die letzte Möglichkeit sein für Oscar Piastri, das Ruder rumzureißen, denn wenn er es da schafft, vor Lando Norris zu kommen und ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob es da irgendeine Konstellation gibt, aber im Normalfall würde er ja mit einer Position von Norris auf jeden Fall die WM-Führung zumindest schon mal wieder zurückholen. Entschuldigung. Und ich glaube, das wäre jetzt ganz wichtig für ihn, um eben jetzt nicht noch dieses Momentum noch mehr zu verlieren. Wenn Norris jetzt Beispiel bei einem 1-2-Ergebnis in Brasilien nochmal den Sieg holen würde vor Piastri, ich glaube, dann wird es wirklich ganz, ganz schwer. Und ja, es bleibt Oscar Piastri zu wünschen, dass er da wieder vielleicht zu alter Stärke findet, das, was ihn aktuell einfach belastet, vielleicht lösen zu können. Ja, die Fanlager zwischen beiden, ich glaube, das, Kevin, werden wir dieses Jahr nicht mehr kitten können. Die Piastri und die Norris-Fraktion, das ist schon hart. Also das erinnert wirklich schon fast an Hamilton und Verstappen 21. Wobei man ja sagen muss, dass das Duell zwischen den beiden ja eigentlich relativ fair abläuft und ohne große Probleme. Klar, es gibt hier und da diese Momente, aber diesen offenen, ja, ich bezeichne es jetzt mal, diesen offenen, in Anführungszeichen, Krieg, so wie es das zwischen Verstappen und Hamilton gab, der natürlich die Gemüter aufgehetzt hat, den haben wir ja gar nicht. Das ist, glaube ich, ein Großteil wirklich auf die Fans zurückzuführen, der einzelnen Fahrer und vielleicht auch eben ein Produkt dieser Papaya-Rules, die, glaube ich, da einfach dieses Fanlager aufgespalten hat. Und ich bleibe auch dabei, du hast es auch gerade noch mal kurz angesprochen, ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die beiden nächstes Jahr in der Konstellation nochmal zusammenfahren. Gerade wenn Lando Norris die WM gewinnt, weil dann gibt es für Piastri, glaube ich, bei McLaren einfach nichts mehr zu holen.
Ja.
Auch da werden wir uns natürlich nochmal drüber unterhalten, wenn wir dann nächste Woche auf Brasilien vorschauen. Wen wir auch, obwohl wir sein Team und besonders seinen Teamkollegen gerade bei den Gewinnern nochmal hervorgehoben haben, auf die Verliererseite setzen mussten, war der 7-malige Weltmeister Lewis Hamilton. In der Qualifikation Platz 3, nah bei Charles Leclerc. Eigentlich genau das, was man ja auch im Hause Ferrari sehen möchte, dass beide auf einer Höhe fahren und am besten noch weit, weit vorne. Im Rennen wurde es dann nur Platz 8. Warum wurde es nur Platz 8? Einer der Hauptgründe war natürlich die 10-Sekunden-Strafe, die Lewis Hamilton sich eingeheimst hat. Um das nochmal ein bisschen aufzudröseln, es ging um die Runde 6. Dort hat Max Verstappen in Kurve 1 sich innen an Lewis Hamilton vorbeigeschoben. Ja, ich würde ganz frech behaupten, schon Lewis Hamilton auch so ein bisschen als Bremsstein benutzt, um die Kurve noch zu bekommen.
So ein bisschen wie Norris gegen Piastri in Singapur. Ne?
Ja, könnte also, man, ja, ist also, eine gute Parallele. Das hat
mich so ein bisschen daran erinnert, dass die sehr schnell gemerkt haben, wer da gerade neben ihnen steht, um sie zu nutzen, dass sie dann nicht weiter nach außen getrieben werden. Also das war sehr pfiffig, aber das ist es ja, ne? Das ist ja genau das, wo du auch Spitzenfahrer bist, ja, dass du solche Situationen auch siehst. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass Hamilton das nicht auch schon mal gemacht hätte bei anderen.
Quatsch, der Lewis doch nicht. Kevin, ich bitte dich. ja, er hat es dann gemacht in Kurve 3. Da hat er nämlich Max Verstappen dann ins Gras gedrängt. Da war Lewis Hamilton wieder in. Dieser ist dann den Weg rausgegangen und hat sich dann dadurch die Position von Lewis Hamilton gehalten. Dann, um das Ganze auch noch vollständig zu machen, stieß noch George Russell dazu und die drei fuhren dann gemeinsam auf Kurve 4 zu. Da verbremste sich Lewis Hamilton, kam außen ins Gras und dann kommt der Kasus Knacktus, Kevin, denn er ist nicht über diese kleine asphaltierte Straße zurück auf die Strecke gegangen, sondern weiter übers Gras. Und das hat die FIA, oder beziehungsweise das haben die Rennkommissare, nicht die FIA, die Rennkommissare, dann mit einer 10-Sekunden-Strafe belegt. Meine erste Frage, bevor wir über Lewis Hamilton per se reden, wie d'accord bist du, wenn wir diese Gesamtsituation nehmen, dieses Duell mit Max Verstappen, damit, dass am Ende Lewis Hamilton mit einer 10-Sekunden-Strafe da rausgeht?
Fand ich schon hart. Fand ich schon hart, muss ich sagen. Ich hätte, glaube ich, beide bestraft. Ich hätte auch Verstappen bestraft für, ich weiß nicht, ob es auch die Situation war, aber auf jeden Fall gab es ja auch eine Berührung zwischen den beiden.
Das war in der.
Sorry, also ich komme mit den manchen, also mit manchen Szenen wirklich, also ernsthaft durcheinander. Also wirklich, nimm es mir nicht übel. Ich bin auch jetzt ein bisschen, also jetzt merke ich auch langsam, dass es wieder ein langes Wochenende war, logischerweise. Aber ich hätte, glaube ich, beide bestraft oder keinen, obwohl man natürlich fairerweise sagen muss, dass er diese Asphaltroute nicht nimmt. Das war natürlich ein bisschen, ne? Aber gleichzeitig gab es diese Situation ja auch in Runde 1, ne? Als Verstappen da ja auch abgekürzt hat und jetzt nicht den weitesten Weg weggenommen hat, sondern auch den direktesten Weg auf die Strecke wieder. Ich denke, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte man das besser lösen können. Man hätte vielleicht Ferrari auch anordnen können, zu sagen, soll der Hamilton den Platz zurückgeben, damit es keine Strafe gibt. Hätte es vielleicht auch getan. Aber so kann ich dann schon verstehen, dass sich manche Leute darüber aufregen, dass Hamilton nur eine Strafe bekommt und Verstappen nicht. Ne? Und Verstappen einige Situationen hatte, muss man fairerweise sagen, an dem Sonntag, die nicht bestraft worden sind. Und Hamilton wird dann dafür bestraft, wofür du natürlich faktisch bestraft werden musst, aber ich glaube, in Anbetracht der Situation in Gänze ist es, hätte sich das ausgeglichen, ja, also eine Kollision und einmal taking advantage, also vielleicht gleicht sich das auch gegenseitig dann einfach aus, ne, weil das ist dann irgendwie so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit für die Situation an und für sich. Also von daher, ich hätte sie, glaube ich, nicht gegeben. Ich hätte sie nicht gegeben. Ich hätte die 10 Sekunden nicht gegeben.
Schwierige Frage. Hat bei uns gestern auch für ein bisschen Diskussion besorgt. Was man aber jetzt am Ende natürlich resümieren muss, dass genau diese Strafe und ja, dieses, das hat mich wirklich, dieser Schlagabtausch mit Verstappen echt schon wieder so ein bisschen an 2021 erinnert. Dieses wilde Duell, auf das sich dann letztendlich beide eingelassen haben und man am Ende sagen muss, was auf dem Papier Max Verstappen dann gewonnen hat, ne? Also jetzt ohne da bewerten zu wollen, wie man hätte wen bestrafen müssen, hat Lewis Hamilton ein aussichtsreiches Ergebnis hergeschenkt, ist dann am Ende nur Achter geworden, hat am Start, das war auch sehr spannend zu beobachten, eigentlich den besseren Start gehabt, hat dann, ich glaube, einen Moment zu lange überlegt, was mache ich jetzt, er hat sich da auch mit Charles Leclerc nicht wirklich einig werden können, wie man das angeht. Ich würde fast sogar behaupten, gemeinsam, wenn die beiden gemeinsam gehandelt hätten, dann hätte man wahrscheinlich sogar Lando Norris zumindest mal mit einem Doppelüberholmanöver vielleicht sogar irgendwie in Bredouille bringen können. Das hat am Ende nicht funktioniert. Man hat letztendlich dann eben Max Verstappen außen von der Straße buxiert. Und ja, nichtsdestotrotz, würdest du das ganze Wochenende trotzdem als Hoffnungsschimmer auch für Lewis Hamilton bewerten? Wir haben ja gerade sehr über Charles Leclerc gesprochen, aber auch Lewis Hamilton scheint aktuell mit dem besser gehenden Ferrari in den letzten Wochen zumindest wieder mehr auf Kurs zu kommen. Glaubst du, da besteht noch Hoffnung, dass diese bisher nicht wirklich schöne Ehe noch ein paar romantische Stunden bekommt zwischen Hamilton und Ferrari.
Übrigens ist das auch der Grund, warum Hamilton für uns ein Verlierer ist an diesem Wochenende, ne? Weil eben mehr drin gewesen wäre und er natürlich durch die Strafe, aber auch durch dieses Verhalten am Start vielleicht ein bisschen sich selber ins Boxhorn gejagt hat. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass Hamilton ein grober Verlierer ist, aber wenn du das einfach mal gegen Leclerc hältst, ist das halt schon wieder so ein Moment, wo du denkst so, oh, ne, schon wieder Hamilton. Aber der Hoffnungsschimmer, den sehe ich. Ich sehe diesen Hoffnungsschimmer, ich sehe diese Entwicklung, ich sehe die Kommunikation. Es ist alles ein bisschen besser, es wird alles immer natürlicher. Und ich glaube, wenn das so weitergeht und das Auto 2026 stimmt, dann glaube ich schon, dass Hamilton bei Ferrari noch Erfolge feiern kann. Also den darfst du ja nicht irgendwie abschreiben, den darfst du nicht irgendwie in Rente schicken, bevor er in Rente ist. Und von daher hoffe ich, dass diese aufsteigende Form sich auch fortsetzt. Das Problem ist, wir kennen es bei Ferrari halt, ne? Die steigen dann gegen Saisonende auf, um dann zum Saisonbeginn wieder pünktlich abzusteigen. Und wenn dieses Berg- und Tal-Leben bei Ferrari so weitergeht, dann weiß ich nicht, ob sich Hamilton davon noch mehr erholen kann. Weil ich schätze dann Leclerc doch als den variableren Fahrer ein, der sich auf mehr Situationen einstellen kann, als es ja Hamilton jetzt augenscheinlich auch in der Ground-Effect-Ära getan hat. Von daher, ja, wäre es eigentlich besser gewesen, wenn er es hinbekommen hätte. Wie gesagt, er kann ja nur bedingt was dafür, aber trotzdem, das Ergebnis spiegelt es halt nicht wider, ein besseres Ergebnis einzufahren, um auch dieses Ergebnismomentum beizubehalten, um halt auch mal diesen Nimbus loszuwerden, dass er noch nicht auf dem Podium stand diese Saison. Ja, wenn wir jetzt mal, nein, Ralf Schumacher, für mich zählt der Sprint da nicht. Ja, auch wenn es ein Rennen ist, ist ja schön gut, dass er es gewonnen hat, aber interessiert keine Sau. Also das ist halt wirklich so, da redet ja nicht mehr heute einer drüber. Das sind nur Sachen, die wir wiederholen, um uns das irgendwie schön zu reden vielleicht auch, dass Hamilton ja schon mal was gewonnen hat in dieser Saison. Aber das kann man ja nicht zählen, weil was zählt, ist das Hauptrennen, ja, auch wenn es Punkte gibt. Aber das hat er bislang nicht. Und von daher, das wäre ja erstmal der erste Schritt. Und das traue ich mir sogar noch zu, diese Saison zu schaffen, weil du mich ja gefragt hast, gewinnt Ferrari noch ein Rennen? Das glaube ich nicht. Aber ich traue Lewis Hamilton zu, noch diese Saison dieses Podium zu holen bei einem der Hauptrennen. Das glaube ich schon. Und ich will mal Las Vegas lose einkringeln. Mit Bleistift. Vegas, Baby.
Aber mit einem ganz, ganz dünnen Bleistift.
Ja.
Eine Frage habe ich aber tatsächlich noch zu Lewis Hamilton. Gestern habe ich ja, das habe ich jetzt mehrfach erwähnt, aber in der Watchparty auf unserem Discord von Starting Grid hatten wir auch unseren Tifosi Anthony zu Gast. Der ist ja stolzer Ferrari-Fan und ja Dauerkarteninhaber in unserem Discord Watch Together. Anthony hat da mich auf so eine steile These gebracht. Gerade gestern ist das natürlich sehr plakativ, weil Oli Bearman gestern ein wirklich famoses Ergebnis eingefahren hat. Lewis Hamilton da ja einige Punkte für Ferrari gelassen hat. Hätte Ferrari die Punkte, die Lewis Hamilton dieses Jahr geholt hat, auch wesentlich günstiger haben können, wenn man bereits einen Oli Bearman reingesetzt hätte?
Nein, hätte man nicht. Das wäre dasselbe okay. gewesen wie mit Antonelli bei Mercedes, glaube ich. Also, ich weiß, was Anthony meint und ich weiß auch, wie Anthonys Thesen sind. Aber ich glaube nicht, dass das dasselbe gewesen wäre. Günstiger wäre Sainz gewesen. Ich glaube, dass Bearman in dieselben Probleme reingeschlittert wäre wie Antonelli. Ich glaube, dass es der gesündere Weg ist, den Ferrari mit Bearman geht, ihn erstmal bei Haas zu parken. Das ist übrigens auch das, was ich mit Mick Schumacher immer meinte. Haas an und für sich war keine schlechte Adresse. Es war halt der falsche Zeitpunkt. Und es war halt, es war nicht in den Karten für Mick Schumacher, diese Momente zu haben, wie sie Oliver Bearman jetzt hat. Hätte er das gehabt, würden wir jetzt auch über eine ganz andere Formel-1-Karriere von Mick Schumacher sprechen. Ich glaube, für Ferrari an und für sich, für die Teamentwicklung und für all das, wenn man irgendwann drauf zurückblickt und man kann es halt nicht wissen, wie Sainz wirklich performt hätte neben Leclerc diese Saison. Aber ich glaube, das wäre der bessere Schritt gewesen. Also wenn man jetzt nicht Hamilton hätte bekommen können, und nach wie vor verstehe ich, warum man Hamilton genommen hat, ne, aus PR-Gründen, Marketing-Gründen, aber eben auch, weil es ein Top-Fahrer ist, weil es halt eine Geschichte erzählt und weil es auch ein Zeichen ist, ne, weil es auch ein Zeichen ist, dass die Top-Fahrer noch zu Ferrari möchten. So, und weil davor muss man sagen, Sainz war jetzt auch kein Top-Fahrer. Ne? als er gekommen ist von McLaren. Nee, aber Berman ist noch zu früh. Berman ist noch zu früh, aber perspektivisch glaube ich, dass Ferrari mit Berman und Leclerc als Fahrerduo ein richtig, richtig gutes Duo hätte, was für Furore sorgen kann. Deswegen gut, dass sie es nicht gemacht haben, Berman da jetzt reinzusetzen, finde ich.
Okay, cool. Danke für deine Einschätzung, was das Thema angeht, Kevin.
Ja, danke auch für die These an Anthony. Also es ist ja eine veritable These, ne? Man kann sie ja reinstellen. Aber ich glaube wirklich, dass diese Blaupause Antonelli bei Mercedes als Beispiel dafür dient, dass es vielleicht nicht verkehrt ist, da auch, wenn man die Möglichkeit hat, einen Fahrer, den man wirklich mal pushen will irgendwann, auch ein paar reife Jahre zu geben bei einem anderen Team. Nicht so lange wie Russell bei Williams, also das sollte nicht so lange dauern, aber nehmen wir jetzt mal den Fall an, nächstes Jahr läuft es bei Ferrari nicht, dann ist Hamilton für 2027 raus. Also das denke ich schon. Dann beendet er seine Karriere nächstes Jahr. Oder wächst nochmal woanders hin, aber das glaube ich eher nicht. Und dann ist halt Platz für Berman. Da sind es 2 Jahre bei Haas und ich glaube, das wäre auch der richtige Rahmen für ihn.
Ganz genau, denn würde ich sagen, lassen wir auch Lewis Hamilton erstmal hinter uns und kommen zu einem Team, was du gerade eben noch angesprochen hast, nämlich zu Williams, die, ja, nachdem gerade Carlos Sainz, der sich ja doch mit aufsteigender Form präsentiert hat, fast schon ein Debakel erlebt haben, besonders Carlos Sainz. Dieser musste wegen des Vorfalls mit Kimi Antonelli letzte Woche in Austin 5 Plätze hinter seinem erfahrenen 7. Platz in der Qualifikation starten, also auf Platz 12. Das Rennen konnte er nicht beenden. Hatte gleich am Start ein Zusammentreffen mit Liam Lawson. Ich habe mir das Ganze in Vorbereitung auch nochmal aus der Onboard angeguckt. Da muss man schon sagen, da weicht er aus und kann Liam Lawson auch nicht sehen. Da würde ich ihm jetzt auch nicht allzu große Schuld geben, entgegen zu dem, was letzte Woche mit Antonelli war. Dann hat sein Auto aber auch noch extreme Probleme gemacht und hat beim Pitstop die Geschwindigkeitsbegrenzung einfach nicht eingehalten. Irgendwie gab es da Probleme mit den Sensoren. Ja, damit hat er sich.
Die waren bedingt durch den Unfall mit Lawson, ne?
Okay.
Also er hatte sich beim Unfall mit Lawson, der übrigens meiner Meinung nach auch auf seine Kappe eher geht, Carlos Sainz.
Findest du?
Ja, finde ich schon. Also dieser Zusammenprall mit Lawson, finde ich, war eher Sainz, der sich in Kurve 1 nach außen fallen lässt und dann Lawson.
Ich habe es mir tatsächlich nochmal angeguckt, er weicht halt aus, ne, weil vor ihm da irgendwas passiert. Ja, also ich habe es mir jetzt aus der Onboard angeguckt.
Ich weiß, also für mich ist es eher, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ist es für euch eher Sainz, ist es eher Lawson? Jedenfalls hat er sich da an der Hinterradfelge, was wohl der Geschwindigkeits, also in der Hinterradfelge ist, so ein Geschwindigkeitsmesser
drin, Sensor,
der auch dafür zuständig ist, den Pitlimiter zu sensorieren. Und der ist halt beschädigt gewesen und deswegen hatte er keinen Pitlimiter mehr.
Man hat ja gesehen, dass er immer so komisch gewuppt hat, wenn er da über die Linie gefahren ist.
Ich glaube, das war sein manuelles Fahren, ehrlicherweise.
Das war der Ayrton Senna-Gasfuß.
Ja. Langsam fahren kann ein Formel-1-Auto nicht.
Nee, das stimmt. Am Ende war dann der Ausfall. Über das Ganze drumherum beim Ausfall werden wir gleich nochmal sprechen, Kevin. Aber wenn wir dann sehen, ein Alex Albon, der auch in der Qualifikation enorme Probleme hatte, nur 17. Dann aber mit einer eigentlich augenscheinlich recht langsamen Strategie, nämlich mit Weiß zu starten und einen langen ersten Stint zu fahren, zumindest noch den Platz 12 geholt hat, hat natürlich so ein bisschen das Gefühl eines komplett verlorenen Wochenendes ein bisschen weggenommen, aber im Großen und Ganzen bleiben am Ende 0 Punkte. Ein Carlos Sainz, der einfach ein desaströses Wochenende erlebt, obwohl er gerade eben in aufsteigender Form war, hat er letzte Woche auch schon ein bisschen was weggeworfen eben durch den Unfall mit Antonelli. Ja, bei Williams ist gerade so ein bisschen Stagnation angesagt. Ne? Man hat ja immer wieder mal dieses Jahr wirklich hervorragende Ergebnisse geholt. Man hat mit Sainz und Albon, glaube ich, das ambitionierteste Fahrerduo in Grove, was seit langem dort wandelt. Wenn wir uns da an die auch Paydriver, nenne ich sie jetzt einfach mal, zurückdenken, die sich da Jahr für Jahr die Klinke in die Hand gegeben haben. Aber so wirklich voran, also wirklich jetzt die ganz süßen Früchte kann man irgendwie noch nicht ernten bei Williams, oder?
Nee, kann man auch nicht. Und das ist auch einfach noch zu früh. Trotzdem, was ich bei denen halt interessant finde, Inwiefern ist deren Entwicklung für 25 halt schon so lange abgeschlossen, dass das, mit dem sie arbeiten, auch dieser Formschwankung unterliegt, die ja viele Teams haben. Die viele Teams haben, die augenscheinlich schon, also außer Alpine, die sind einfach generell scheiße. Also wirklich, die hatten Abstand teilweise von einem ganzen Boxenstopp-Delta. Ja? Also das ist brutal peinlich, was die da machen. Und bei Williams ist es halt wie bei all diesen Mittelfeldteams, ne? Williams, Haas, Sauber, Racing Bulls. Also wirklich so diese vier und Aston Martin auch noch eigentlich, die wirklich diese extremen Schwankungen haben. Nur das, was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist, dass diese Schwankung ins Negative bei Williams wieder ein bisschen lange anhält. Ja? Und man das Gefühl hat, dass die jetzt gerade wieder so ein bisschen auf dem Downward-Path sind, also eher nach unten sich orientieren müssen. Obwohl man das Gefühl hatte, dass sie sich eigentlich auf den Upward-Path, also auf den Weg nach oben begeben gerade. So, und deswegen darf man sich davon wahrscheinlich von der einen und von der anderen Seite nicht blenden lassen. Aber was halt teamintern entscheidend ist, ist, dass Alexander Albon immer mehr Boden gegenüber Carlos Sainz verliert. Ne? Und das nicht mal punktemäßig, also auch in der Fahrerwertung nicht, weil er eben dann diese guten Ergebnisse zu Saisonbeginn hatte, als Sainz sich noch eingegroovt hat. Aber das Problem für Albon wird, wenn Sainz das immer weiter so macht und wenn er sich committet und sagt, ich bin jetzt 100% Williams und werde mir jetzt nicht mehr irgendwelche Gedanken machen, bei einem Top-Team irgendwann zu landen, die schon noch anrufen werden, sondern ich bin jetzt Williams-Fahrer, ich nehme das jetzt an, dann wird das nächstes Jahr eine ganz, ganz heikle Aufgabe für Alex Albon, der sehr zu wünschen übrig lässt derzeit. Und eigentlich ein bisschen sinnbildlich für diese Downward-Spiral bei der Abwärtsspirale, wie Toto Wolff-Interviews gehört wieder, der sinnbildlich für diese Abwärtsspirale bei Williams ist. Ne? Weil wer ist jetzt gerade eigentlich mit einem positiven Trend unterwegs? Carlos Sainz. Wer ist jetzt schon wochenlang mit einem negativen Trend unterwegs? Alex Albon. Und wer auch? Williams. Also es ist irgendwie so, es geht hin und her. Natürlich dann diese Berührung, dann auch letzte Woche natürlich in Austin dieser Crash mit Kimi Antonelli. Individuelle Fehler machen die beiden beide. Ja, also hin und wieder auch. Nur das Team ist, glaube ich, schon in den Planungen für 2026 soweit, dass das aber auch passen muss. Ja, also jedes Team, was sehr früh sich entscheidet, die Entwicklung für 2025 abzuschließen, ist 2026 in der absoluten Bringschuld, ein Top-Paket auf die Strecke zu stellen. Und zwar für ihre Umgebung in der Fahrer-WM. Ja, also die Top-Teams, also McLaren zum Beispiel, ja, die ja augenscheinlich schon die Entwicklung für 25 eingestellt haben, weswegen sie ins Hintertreffen geraten gegen Red Bull. Die müssen oben ein gutes Paket hinstellen. Mercedes wird das auch tun müssen. Ferrari sowieso. So, und im Mittelfeld haben wir auch genau diese Teams. Aston Martin, von denen erwartet man den größten Sprung, sind auch eine der größten Verlierergeschichten der letzten Wochen, muss man fairerweise sagen. Williams mit dem Mercedes-Motor, der so gut sein soll. Alpine. Ja, also, und das wird dann auch unglaublich spannend, weil keiner weiß, was Cadillac macht. Keiner weiß, wie sich der Audi-Motor entwickelt. So, keiner weiß. Weil das sind halt die beiden, die man tendenziell vielleicht eher hinter sich lassen muss. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht überraschen die uns auch alle. Und deswegen ist jedes Team im Mittelfeld gerade auch in der Gefahr, wenn sie sich für 2026 irgendwo verrennen. Und das funktioniert nicht. Ja, dann gnade den Gott. Weil dann wird es richtig, richtig schwer, sag ich dir. Und da ist Williams, glaube ich, echt so auch auf einer Schwelle. Ne? Und dieses Seil tanzen sie jetzt bis Saisonende. Mal wird es mal nach links fallen, mal wird es mal nach rechts fallen. Links ist süß, rechts ist bitter und dann, ja, mal sehen, wo sie öfter reinfallen jetzt die nächsten Wochen.
Ja, vier Möglichkeiten, vielleicht doch ein bisschen was von der süßen Seite abzugreifen, hat Williams ja noch und ich glaube auch Carlos Sainz, der würde sich vielleicht auch ein bisschen nochmal das nötige Selbstbewusstsein holen, wenn er eben aus dieser guten Pace, die er hat, aus den guten Grundlagen, die auch irgendwo im Rennwochenende immer da sind, dann eben auch mal was Zählbares rauszuholen. Aber das liegt, glaube ich, an ihm. Du hast gerade ein sehr gutes Wort angesprochen, was seine letzten zwei Wochen vielleicht gut beschreibt, individuelle Fehler. Ja, wir könnten an dieser Stelle, Kevin, auch zwei Teams noch natürlich reinnehmen, die du gerade schon angesprochen hast, aber über die haben wir in den letzten Wochen halt dauerhaft gesprochen. Das wären natürlich Aston Martin und Alpine, die auch an diesem Wochenende beide mit null Punkten und nicht zählbaren und auch kein bisschen Hoffnung aus Mexiko nach Brasilien reisen werden. Aber das sparen wir uns jetzt und reden nochmal über ein Thema, denn das lag gleich zweimal sehr, sehr augenscheinlich auf dem Tisch, nämlich die Rennleitung. Es gab, ich habe jetzt mal zwei mehr Sachen mehr rausgeschrieben, vielleicht hast du da auch noch andere Punkte, weil ja vielleicht auch eben die Strafen oder so da einzählen können. Aber unter dieser Rennleitung kam es zu einem sehr gefährlichen Vorfall, relativ am Anfang des Rennens, der auch zumindest in meiner Wahrnehmung erstmal so gar nicht ersichtlich war im TV-Bild, nämlich als Liam Lawson mit einem nach einem frühen Boxenstopp rauskam und um die Kurve 1 bog, befanden sich noch zwei Streckenposten auf der Strecke. Einem ist er dabei wirklich gefährlich nahe gekommen und war da auch wirklich not amused drüber, war wirklich stinksauer und hat da auch Aufklärung für gefordert. Und was wir am Ende natürlich noch hatten, der Vorfall rund um den Ausfall von Carlos Sainz und das virtuelle Safety Car. Denn danach hat man irgendwann im TV-Bild eine Wiederholung gesehen, wie Carlos Sainz dieses Auto eigentlich schon in eine der Rettungsmulden einparkt und hatte dann das Gefühl, und da muss ich sagen, ich auch, dass es da vielleicht nicht unbedingt ein virtuelles Safety Car gebraucht hätte. Was man aber nun nochmal gesagt hat, das habe ich heute Morgen lesen können, dass es wohl an dem Auto ein kleines Feuer gab und man deshalb auch eben einen Streckenposten hinschicken musste. Was dann wiederum auf jeden Fall erklären würde, warum man dann eben dieses VSC gemacht hat, denn einen erneuten Vorfall mit einem Streckenposten, den hätte man sich, glaube ich, nicht haben wollen. Ja, Kevin, was war so deine Einschätzung zur Rennleitung an diesem Wochenende?
Furchtbar. Wirklich komplett furchtbar in diesen beiden Entscheidungen, die wichtig gewesen wären. Sowohl die Nummer in Kurve 1 da mit den beiden Sportwarten der Streckensicherung. Also, was da hätte passieren können. Also man muss ja auch mal gucken, die Formel 1 kann sich so ein Drama gerade nicht erlauben. Ja, man ist in so einer prekären Situation mit den Rechteverträgen, mit den Partnern. Wenn da jetzt ein Stewart ums Leben gekommen wäre, das wäre ein Skandal gewesen, der lange nachgehallt hätte. Das sind so Sachen, die dürfen dir jetzt gerade einfach nicht passieren. Und in der VSC-Phase, also man muss diese ganze Situation ja von so vielen Ebenen sehen. Erstmal natürlich Carlos Sainz, eigener Fehler, kommt da auf den Curb, dreht sich weg, schlägt ein, Hinterachse kaputt. Ja? Er schiebt sich also quasi schief da Richtung dieses Notausgangs und da steht einfach so ein riesiger Jeep oder was das ist, so ein Auto halt. Und ich weiß nicht, wie langsam man reagieren kann, ja, anstatt zu sehen, wenn ein Auto von vorne kommt und ich stehe dem Auto frontal gegenüber, dann lege ich einen Rückwärtsgang ein und dann kommt dieses Auto in diese Lücke rein. Weil Sainz zeigt ja auch an, ne, der zeigt ja quasi an, fahr zurück, ich komme hier nicht rein, ich fahre ja schief da rein. Ne, man sieht da noch, wie dieser Streckenposten die Tür aufmacht, irgendwie rauskommen will, wieder reingeht und dann, glaube ich, checkt, oh, ich muss das Auto zurücksetzen. Weil, was ist natürlich passiert, dadurch, dass der Sainz dann da stand, musste er den Motor abstellen irgendwann und die Bremsen waren so heiß, dass die wahrscheinlich angefangen haben zu brennen. Das wird ja wahrscheinlich der Fall gewesen sein dann. Weil er war zwar nah genug an diesem Notausgang, aber eben nicht weit genug drin, dass es da nochmal weitergehen konnte. So, und da hat sich dann die Rennleitung entschieden, die Strecke zu neutralisieren. Übrigens in der Urteilsbegründung dazu auch, beziehungsweise in der Erklärung dazu auch. Ja, wenn Streckenposten oder wenn Sportwarte der Streckensicherung auf der Strecke sind, ist die Strecke zu neutralisieren. Warum hat man das denn nicht in der ersten Runde gemacht? Warum gibt man denn da bei Doppelgelb und mittlerweile finde ich, ist ja die Umsetzung von Doppelgelb bei den Fahrern auch also wirklich mangelhaft. Ja, also die Fahrer sind zu schnell bei Doppelgelb. Das ist einfach so. Warum zum Teufel lässt man denn da, wenn man denkt, da kommt keiner und man sieht doch, dass der Lawson in der Box ist und man sieht doch, dass der gleich kommt, lässt man da Sportwarte der Streckensicherung auf die Strecke laufen und neutralisiert doch da einfach mal eben. Macht doch da VSC. Es ist doch nicht schlimm. Wenn da die Trümmerteile sind, dann macht ein VSC, dafür ist das VSC doch da. Da ein Safety Car rauskommen zu lassen, das ist too much. Aber bitte, ja, also da, warum da kein VSC kommt, aber da hinten bei Sainz, das verstehe ich einfach nicht. Unabhängig der Situation natürlich, ne, weil auch da könnte natürlich was passieren, aber da hat die Rennleitung versagt. Also hat sie einfach versagt. Damit hat sie aber auch einen unlauteren Eingriff ins Rennen gehabt am Ende nochmal, weil, gut, das müsste man dann kontrollieren, wie lange war das Auto schon aus der Gefahrenzone raus, als das dann freigegeben wurde, mussten da noch weitere Trümmerteile von dem Einschlag von Sainz aufgehoben werden. Das sind natürlich Fragen, die sind zu beantworten, aber dass man diese Szenen nicht einfach gleich bewertet hat, das finde ich einfach, das finde ich nicht gut und das wirft auch kein gutes Licht auf die Rennleitung, die da wirklich nicht gut gehandelt hat und was für mich auch Erklärungsbedarf hat nach wie vor und worüber auch diskutiert werden sollte bei den nächsten Rennen, weil diese Situationen werden ja noch öfter vorkommen. Und da hätte man anders reagieren müssen. Also das jetzt mal nur auf die Rennleitung bezogen, die damit wirklich auch eingegriffen hat am Ende, im Vergleich zu dem, was man zu Beginn gemacht hat, einfach auch falsch.
Ja, ich habe, was das Thema angeht, tatsächlich seit Jahren einen sehr verwegenen Wunsch. Ich weiß nicht, wieso deine Meinung dazu ist. Ich weiß auch gar nicht, ob wir schon mal vielleicht das drüber gesprochen haben. Ich bin generell kein Freund. Erstmal doppelt geschwenkte Flaggen bin ich hundertprozentig bei dir. Also die Fahrer, ich weiß nicht, da kannst du auch irgendwie, weiß nicht, mit einer Scheibe Käse winken. Die interessiert das null. Dieses VSC, ich werde damit irgendwie nicht warm. Und ich muss sagen, ich bin ja auch gerne oder jemand, der sehr gerne die WEC guckt, und ich würde immer noch sagen, mach doch in dem Moment einfach ein Full Course Yellow, eine Geschwindigkeitsbegrenzung, vielleicht den Pit Limiter.
Geht nicht, kannst du nicht machen. Also das ist sowas, was mir mal erklärt wurde, dass das in der Formel 1 so gar nicht möglich ist. Weil,
wegen den Motoren? Wegen oder? Den
Motoren, ja.
Ah, okay. Okay.
Das ist dein Full Course Yellow.
Bei dem VSC, Kevin, haben wir immer wieder, dass der eine sich durch das Delta ein bisschen vorteilt.
Egal, dann musst du es enger umsetzen. Da müssen Regeln sein, da musst du mehr darauf achten, das Delta zu kontrollieren. Du kannst ja schummeln am Delta, so ist es ja nicht. Du kannst ja Gas geben, wie du willst. Du darfst ja nur nicht überholen und du musst das Delta hinten raus wieder einhalten. Wir haben es ja bei Lewis Hamilton gesehen, als er da unter Gelb Gas gegeben hat in Singapur. Wo war das? Wenn du deine Delta-Zeiten einhältst am Ende, ist es ja egal, wie viel Gas du gibst. Aber solange du nicht überholst, ist ja alles fein. Aber das VSC ist das Full Course Yellow der Formel 1 und das kann man dann ruhig nutzen. Also, aber das Full Course Yellow, so wie du es in der WEC kennst, ist aufgrund der Motoren, weil die dann also in Probleme kommen würden von den Temperaturen her, in den Drehzahlbereichen, die quasi, wenn du den Pit Limiter zu lange drauf lässt, ne, dann drohen die Motoren schnell zu überhitzen und dann hätten wir größere Probleme. So wurde mir das mal erklärt. Ob das stimmt, also auch da gerne kommentieren, wenn ihr da andere Informationen habt, bin immer offen für euer Feedback oder wir insgesamt auch. Aber ja, warum kein VSC? Also es ist doch da.
Ja, an der Stelle definitiv. Ne? Aber daher, wie gesagt, dieses generelle VSC, weil es ja auch wieder bei Verstappen da Diskussionen gab wegen den Zehnteln, daher nochmal mein Denkanstoß. Aber Kevin, wieder was gelernt. Dankeschön.
Wie gesagt, also mir wurde es auch nur so erklärt.
Ja. Naja, aber macht ja Sinn, glaube ich. Kann ich mir auch vorstellen, wenn man überlegt. Ich
schmücke nicht mit fremden Fehlern, außer, also, ne, ist ja nicht meine Idee und meine sagt das ja.
Aber das ist, macht ja auch den investigativen Journalisten aus, dass er die Informationen zusammenführt und dann im richtigen Moment platziert. ja, damit schließen wir auch die Verlierer ab. Und einen haben wir noch, Kevin, wie Otto Walkes früher zu sagen pflegte, einen habe ich noch, wo ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher bin, wo wir ihn an diesem Wochenende einsortieren. Und das würde ich gerne zusammen mit dir rausfinden. Und zwar geht es um Max Verstappen. Max Verstappen in der Qualifikation ein enttäuschender fünfter Platz. Nur ich glaube, die Hoffnung vieler Fans und auch von ihm selber und vom Red Bull Team waren, dass er vielleicht wieder mit einem super Ergebnis da die McLaren in Bedrängnis bringt. Am Ende im Rennen dann Platz 3 und die eben erwähnten Geschichten mit Lewis Hamilton und George Russell haben natürlich bei mir sofort wieder den Gedanken irgendwie entzündet, kaum ist der MWM-Kampf, fällt er zurück in alte Muster? Fragezeichen. Kevin Scheuren, Sie sind dran.
Vielleicht ist es auch nur Lewis Hamilton. Das ist wirklich Lewis Hamilton. Das ist schon ironisch, dass das mit Lewis Hamilton passiert, ne? Und nicht mit den anderen, mit denen er da unterwegs ist. Also es scheint so zu sein, dass die beiden sich wie Magnete anziehen. Und immer auch Berührung brauchen. Ja, Max Verstappen. Es ist irgendwie interessant, ne? Weil er ist ja über jeden Zweifel erhaben, was so die fahrerische Klasse angeht. Und er ist aber auch über jeden Zweifel erhaben, wenn es darum geht, zu meckern, wenn irgendwas nicht passt. Und ich meine, man muss fairerweise sagen, man hat bei Red Bull offenbar auch einen Fehler gemacht, von Freitag auf Samstag auf Yuki Tsunoda zu hören und irgendwas am Auto zu verändern, was Tsunoda wohl gut gesagt haben soll. Das hat Verstappens Auto irgendwie komplett aus der Balance gebracht. Und Dementsprechend ging er mit einer gewissen Portion Wut in dieses Rennen. Und das hast du auch gesehen. Ich finde auch diese ersten Situationen in dem Rennen, das war wieder so ein bisschen dieser wütende Max Verstappen. So dieser Hau drauf Max Verstappen, der natürlich auf, egal über welche Leichen er gehen muss in dem Feld, nach vorne kommen möchte. Weil er ja auch weiß, dass es darauf ankommt. Und das meine ich halt mit, ich kaufe ihm ja nicht ab, dass er, es ist ihm egal, oder was heißt egal, ist es ihm nicht, Weltmeister zu werden. Aber dass er nicht mit voller Wucht diesen Weltmeistertitel will, wenn er spürt, er kann ihn bekommen. Und das macht ihn ja auch so spannend, das macht ihn so aufregend irgendwo, das macht ihn auch so nervig manchmal. Ja? Also das ist halt, er ist halt da manchmal, also insbesondere gegen Lewis Hamilton, dann doch auch mehr als grenzwertig in der Art und Weise, wie er die Duelle fährt. Man hat es ja auch gesehen gegen Oliver Bearman, da ging das ja sehr gut. Ja? Also ich sage dir, wenn das Oliver Bearman, also wenn Oliver Bearman Lewis Hamilton gewesen wäre, ja, puh, ich glaube, das wäre ein bisschen anders ausgegangen. Also der Stachel sitzt nach wie vor und trotzdem muss man sagen, es ist das 123. Podium für ihn gewesen. Damit ist er jetzt der dritt erfolgreichste Podiumsbesucher der Formel-1-Geschichte nach Lewis Hamilton und Michael Schumacher. Und das ist schon eine stolze Zahl. Ne? Das muss man einfach anerkennen und deswegen... ich kann Max Verstappen nicht zuordnen dieses Wochenende. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ihn zuzuordnen, Gewinner oder Verlierer. Ich kann ihn nicht zuordnen. Wie siehst du es?
Ja, das ist auch mein Ding. Ich würde mich jetzt auch nicht definitiv festlegen. Ich würde sagen, er hat an diesem Wochenende zwar gegen Piastri gewonnen, aber gegen Norris verloren. Und das ist im Zweifel der Kampf, der für ihn wichtiger ist, denn es geht ja auch um die WM. Von daher würde ich sagen, es geht für mich ein Stück mehr in Richtung Verlieren, weil eben dieses Momentum, was er hatte, nicht reingeflossen ist in Mexiko. Er war von Anfang an in der Qualifikation nicht da. Aber ich glaube, Kevin, ich würde mich da auch nicht so extrem festlegen können. Und das fände ich eine sehr, sehr spannende Frage von unseren Hörerinnen und Hörern, wenn die uns die beantworten würden. Weil für mich schwebt Max Verstappen an diesem Wochenende, wie so oft fahrerisch, an diesem Wochenende aber in unserer Kategorie ein bisschen über den Dingen oder besser gesagt dazwischen. Vielleicht sollten wir genau das mal als Umfrage nehmen.
Bei Spotify, machen wir.
Bei Spotify.
Ist Max Verstappen für euch an diesem Wochenende ein Gewinner oder ein Verlierer? Stimmt auf jeden Fall ab. Und in dem Zusammenhang, finde ich mal gut, dass du mich daran erinnerst, weil ich das nie vorbereite, schaue ich noch in die Umfrage der letzten Woche, die wir noch auflösen möchten für euch. Und zwar war das ja V-Rex im Rückspiegel, auch viel Feedback darauf. Also fand ich sehr, sehr cool. Da haben wir... Nach dem Austin-Sieg glaubt ihr, dass Max Verstappen noch Weltmeister wird? Und 71% haben gesagt, ja. 71% haben gesagt, ja. Nach dem Austin-Sieg haben sie daran geglaubt, dass Max Verstappen Weltmeister wird. 28% sagen nein. Ja, wieder 1% irgendwie die Spotify verschluckt. Ich weiß auch nicht, ich komme auch nicht auf 100% da. Aber ja, spannende Umfrage, spannende Antworten. Und ich bin darauf gespannt, ob ihr Max Verstappen an diesem Wochenende denn als Gewinner oder als Verlierer sieht. Stimmt auf jeden Fall bei Spotify ab.
Jetzt müssen wir dazu kommen, Kevin, einen Gewinner bei unserem Tippspiel zu küren. Denn den wird es definitiv geben und der wird definitiv da sein. Darf ich wieder mal traditionell rüber ins Funkhaus stellen?
Ja, aber sehr gerne. Aber sehr gerne. Wir gratulieren, warte mal, erstmal lösen wir unser Tippspiel auf und da haben wir einen Hinweis bekommen aus unserer Telegram-Gruppe, wir sollen doch mal sagen, wofür wir unsere Punkte bekommen haben. Das ist eigentlich total logisch gewesen, das auch mitzuerwähnen, das machen wir dementsprechend ab jetzt auch. Ich habe 2-1 gewonnen, bekomme einen halben Punkt, weil ich Verstappen und Norris aufs Podium getippt habe jeweils, aber auf die falschen Positionen. Es gibt bei uns ja halbe Punkte hier im Podcast, einen Punkt gibt es immer für den richtigen Tipp und dann bekomme ich noch einen Punkt für Norris' Pole Position. Und du bekommst einen Punkt für Verstappen und Leclerc auf dem Podium, aber auf den falschen Positionen. Und ansonsten keine Punkte, weil du hattest ja Piastri als Pole, Stroll als P10 und Gasly als Letzten getippt. Ich hatte Piastri P10 und Bortoleto als Letzten und Russell hatten wir jeweils auf dem Podium. Der hat es aber ja gar nicht geschafft. Also gewinne ich 2-1 und damit führst du in der Gesamtwertung hier 32,5 zu 25,5. In der Kicktipp-Gruppe 1, in der wir beide sind, hast du 68 Punkte gemacht an diesem Wochenende. Respekt. Und bist jetzt auf Platz 138 und ich habe 33 Punkte gemacht und bin auf Platz 112. Na, also auch da holst du mich langsam ein. die Tagessieger in unseren Kicktipp-Gruppen. In Gruppe 1 Tom ohne Plan mit 96 Punkten, in Gruppe 2 Markus und Mary Lee 87 mit 82 Punkten und in Gruppe 3 Michi F1 mit 84 Punkten. In der Gesamtwertung führt jetzt, weil die ersten Bonuspunkte werden natürlich vergeben, wegen der Teamduelle, die ja teilweise schon entschieden sind, Alex 33 gewinnt mit 1042 Punkten. Homekrieg 1 mit 996 Punkten aus Gruppe 2 ist auf Platz 2 und Petja in Gruppe 3 mit 991 Punkten aus Gruppe 2 auf Platz 3. Wir gratulieren Ben Liebig mit seinem Team Bens Chaotentruppe zum Tagessieg bei F1 Fantasy mit 319 Punkten. Hat er hoffentlich keinen Alpinfahrer drin gehabt, sonst kann er ja gar nicht gewinnen. In der Gesamtwertung führt McLaren Racing 2 von Günther mit 4.421 Punkten vor Team Turbo von Noemi mit 4.341 Punkten und Carbon Racing von Robert mit 4.246 Punkten. Das ist der aktuelle Zwischenstand. Macht weiter mit bis zum Saisonende. Bleibt noch Zeit, viele Punkte zu sammeln und noch die großen Preise abzusahnen.
Ganz genau, denn die warten schon sehnsüchtig auf euch. Und ich warte schon sehnsüchtig darauf, Kevin, dass wir uns nächste Woche wieder unterhalten, wenn wir gemeinsam vorausschauen auf den großen Preis von Brasilien. Bis dahin bedanke ich mich erstmal bei dir, lieber Kevin. Ich weiß, du hast auch heute noch ein bisschen, es war ein hartes Wochenende für dich, aber ich hoffe, du kommst gut da raus und freust dich schon auf den anstehenden Tripleheader. Ne? Liebe ist Arbeit, 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 hat Harpe Kerkeling gesagt.
Also ich freue mich, dass jetzt mal eine Woche Pause ist, so ist es nicht, aber dann freue ich mich auch auf den Tripleheader. Also ich glaube, jetzt das Wochenende mal durchzuatmen, nach den beiden anstrengenden Wochenenden, von den Arbeitszeiten auch her, und ich weiß ja, dass es ein Privileg ist, in der Formel 1 arbeiten zu dürfen und das Ganze machen zu dürfen, das ist es für mich auch. Aber man merkt dann schon, wenn du so viel Schlafentzug hast und wenn du nicht wirklich in so einem Trott bist, dann dann glaube ich, ist das schon gut, auch mal eine Woche Pause zu haben. Aber dann freue ich mich wirklich auf diese 3 Wochen, wo es dann drauf ankommt, wo es um die Wurst geht und wo wir dann natürlich auch hier drüber sprechen werden.
Wunderbar. Dann, wie gesagt, Kevin, vielen Dank. Erhol dich gut in dieser Woche. Und ihr zu Hause, bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.